Wir haben den 9.9., 10.15 Uhr. Es ist September, es ist Samstag und es ist heller Sonnenschein am Samstagmorgen. Seltener Aufnahmetermin, aber besondere Umstände verlangen besondere Aufnahmezeiten. Was sind die besonderen Umstände, Willi?
Ich bin jetzt fancy geworden, guck mal. Ich sage Cheers. Ich trinke meinen Blutorangensaft aus dem Weinglas. Weil keiner gestern die Spülmaschine angemacht hat, aber ich nicht auf meinen morgendlichen O-Saft verzichten möchte, musste ich jetzt kreativ werden. Deswegen machen wir jetzt heute die Aufnahme.
Stark, das ist ein beautiful Bild. Also das ist wieder der yum, Grund, yum. Um YouTube einzuschalten.
Gang, gang.
Yum, yum, gang, gang, genau.
Ich habe schon überlegt, ob wir das nicht auch machen sollten. Ob wir nicht einfach so Live-Videos machen und halt bei jedem Geschenk irgendwie die gleiche Reaktion abgeben.
Das Problem ist, dadurch, dass wir wahrscheinlich nichts geschenkt kriegen würden, würden wir einfach nur da sitzen und in die Kamera gucken. Könnte auch ein neuer Trend sein. Einfach nur, wie lange kann jemand einfach nur in die Kamera gucken und nichts tun?
Ich habe auch schon überlegt, ob ich Leute nicht mir beim Schlafen zusehen lassen möchte.
Let's sleep together. Also.
Oh, oder let's work.
Let's work. Dann bist du das hier das Mädchen von, wie heißt es? Bei YouTube hier die Lofi-Hip-Hop-Playlist, so dieses, das gezeichnete. Das ist dann Willi, wie er da sitzt und wütend auf die Tastatur haut, weil Leute nicht gut arbeiten.
Die Leute würden sich halt fragen, was macht der da? Sitzt da den ganzen Tag, bist dann so im Stuhl.
Ist der tot?
Dann so eine Körperhaltung eines Embryos. Ja, ja.
Weißt du, wo ich die Körperhaltung eines Embryos hatte?
Als die Motte im Zimmer war?
Oh, da ja auch. Da auch. Ich dachte, wir schweigen diesen Incident.
Nach der letzten, das hat keiner gehört.
Das kann ich jetzt, müssen wir es kurz erzählen. Also nach der letzten Aufnahme habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, könnte man sagen. Ich kam hier aus dem Podcast-Aufnahmezimmer. Und auf einmal kam mir ein riesengroßes schwarzes Etwas entgegen. Es hätte eine Fledermaus sein können. Es war eine Motte. Aber die war super furchteinflößend. Und wie jeder gute Mensch in einer Beziehung überlässt man eine Heldentat der anderen Person. Und man möchte ja nicht selber im Rampenlicht stehen und glänzen, sondern möchte ja der anderen Person das Gefühl geben, sie kann für dich da sein. Und deswegen habe ich mich wie ein Embryo zusammengerollt, geschrieben wie ein kleines Mädchen und gesagt, Chiara, mach's weg, Chiara, mach's weg, Chiara, mach's weg. Und Chiara ist dann, ich habe Willi ein Video gemacht. Und dann hat Chiara mit so einer Krücke und in der anderen Hand den Staubsauger so durch die Wohnung gekrückt und hat versucht, diese Motte einzusaugen. Aber ich muss zugeben, also pass auf, ich habe es davor selber 10 Minuten versucht. Ich war richtig tapfer, nur die Motte war so schlau, die hat sich immer hinter den hier Vorhängdingern quasi versteckt und sie war mega stark. Die hatte Bizeps 3000. Ich war mit dem Staubsauger auf ihr drauf und sie hat sich festgehalten und es ging nicht. Und dann ist sie auf einmal losgeflogen und dann musste ich halt aus dem Zimmer laufen, ganz schnell. Und dann konnte Chiara die Heldentat begehen. Und das hat sie getan.
Ich glaube, du musst deine gewählte Waffe ändern. Ich glaube, du musst von Staubsauger zu Hausschuh wechseln.
Aber das knackt dann so, da muss ich ja voll nah dran.
Ja, aber wenn sie dich angreift, wenn sie auf dich zufliegt, in diesem Szenario bist du viel agiler und kannst dann halt nochmal quasi, kannst du dann auch, wenn sie auf dir drauf landet, könntest du sie dann, versuch sie mal wegzusaugen mit diesem 3 Meter Staubsauger.
Ja, wenn sie auf mich zufliegt, laufe ich ja sofort weg und mach die Tür zu.
Nee, du musst standhaft bleiben. Du musst dir zeigen, wer der Babbo ist.
Das hat Chiara getan, ja.
Gut.
Einer von uns beiden hat es getan. Naja.
Immerhin. Aber was war die andere peinliche Geschichte?
Nein, die war nicht peinlich, yay. Nein. Nee, ich war Mittwoch beim Zahnarzt und wollte dir von der ersten Wurzelbehandlung meines Lebens erzählen, weil sie war jetzt da.
Ah, ja, doch.
Genau, sie musste gemacht werden. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es nicht gemacht werden muss, weil der Zahn nach dem letzten Zahnarzttermin einfach gar nicht mehr wehgetan hat. Aber dann kam ich so rein, das war richtig spannend. Also, weil ich kam so Zahnarzt rein und dann kam schon so 2, 3 Leute nicht auf mich zu, sind so an mir vorbeigelaufen und waren schon so, ach ja, zu Ihnen komme ich gleich. Schön, dass Sie da sind und so weiter. Und ich war so, okay.
Alright, alright, alright.
Wird mir gleich ein Arm abgenommen oder ist es irgendwie doch schlimmer, als ich gedacht habe? Und dann, ich war halt irgendwie Viertelstunde zu früh da, weil im Verkehr von hier aus Sülz darüber ist immer schwierig einzuschätzen. Braucht man interessanterweise 25 Minuten. Ich brauche genauso lange nach Troisdorf wie zu meinem Zahnarzt in Köln. Und dann, genau, hat sie mich aber irgendwie schon so gesagt, so, ja, kommen Sie direkt durch, obwohl ich viel zu früh war. Und dann kam schon der Doktor auch vorbei und war so, ach ja, yo, das kriegen wir heute alles hin, wird super. Und ich war schon so, ja, vielleicht müssen wir gar nichts machen. Das ist also, mir geht's voll gut, das ist kein Problem. Und ich hatte das Gefühl, die haben so voll aufgefahren, alle waren so in Alarmbereitschaft. Obwohl ich dachte, naja, ich gehe hier einfach gleich wieder raus und alle sind enttäuscht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, meine Wahrnehmung auch, weil ich glaube, so Wurzelbehandlungen sind auch relativ normal. Also nach mir kam dann auch noch jemand, der hatte das Gleiche quasi. Also es war jetzt nicht so, als wäre das so, Alarm, Alarm, einmal im Monat kommt jemand. Nur ich glaube, die wussten das halt, vielleicht ist es meine erste Mal oder keine Ahnung. Und dann saß ich ja drin, war ich im Raum und es war weird, weil vorher hat man immer so diese ganz normalen Papiertuchlätzchen bekommen und keine Ahnung was. Und auf einmal war es so, ich habe so ein Papiertuchlätzchen auf so einem zum Raumfarbkonzept passenden lila Lätzchen bekommen. Also man hat so das Gefühl, die haben so die Extraschublade aufgemacht und alles so ein bisschen schöner und besser gemacht. Ich war so, was passiert hier gerade? Ich bin verwirrt. Habt ihr jetzt erst verstanden, dass ich privat versichert bin? Ich weiß es nicht und wollt ihr jetzt irgendwie hier Geld abmelken für Sonderbehandlung, für irgendwas? Und dann wurde ich auch, das war ein bisschen schwierig, weil es war so super heiß auch an dem Tag. Und dann habe ich so eine Decke bekommen. Also ich wurde so komplett von den Füßen bis über die Arme so zugedeckt.
Why?
I don't know. Es hat sich, es war, also ich weiß wirklich nicht, ob darum ging, dass ich weniger Keime absonder, dass da nichts reinkommt oder dass nichts von da auf meinen Körper spritzt. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Es war auf jeden Fall ekelhaft warm. Und war, glaube ich, auch nicht jetzt irgendwie eine Bleidecke oder so, weil die hat mit sich dabei geröntgt oder sonst irgendwas. Also keine Ahnung. Damals hat es ein bisschen angefühlt wie so eine. Ja, und dann kam der Doc rein und ich war so, und wie geht's? Und ich war so, yo, der Zahn tut gar nicht mehr weh. Ich glaube, wir müssen gar nichts machen. Voll cool. Und er war so, nee, leider nicht. Und ich war so, hä? Willst du nur Geld verdienen? Was ist hier los? Können wir, warum? Und er war so, ja, das liegt leider an dem Medikament, das ich ja draufgepackt habe letztes Mal. Das unterdrückt halt den Schmerz super krass. Und deswegen, wir haben es letztes Mal gesehen, das ist entzündet, da können wir nichts dran ändern sozusagen. Okay. Und dann war ich so, aber ich habe gedacht, ich gehe jetzt einfach wieder. und dann war ich kurz irgendwie zu enttäuscht, aber eigentlich auch gar nicht so nervös. Und es war gar nicht so schlimm dann sozusagen.
Gesagt, dann ist auf einmal die Tür zugegangen, hörst das Schloss einmal klicken. Sie gehen heute nirgendwo hin, Herr Pelzer.
Diese Decke wurde auf einmal sehr schwer.
Ja. Die wurde schwummrig, deine Augen wurden noch einmal schwer.
So wie bei Get Out. Aber ja, und das war eigentlich schon der spannendste Part. Danach war es eigentlich relativ, also der für mich aufregendste Part danach. Ich war wirklich relativ entspannt. Habe halt die zwei Betäubungen bekommen. Die Außen ist immer entspannter als in den Gaumen, muss ich sagen, jetzt wo ich ein paar Mal bekommen habe. Und dann hat er so angefangen aufzumachen. Dadurch, dass das letzte Mal ja nur so ein Provisorium drüber war, war es relativ schnell wieder offen. Es hat einmal kurz wehgetan und dann habe ich so einen geilen Klack-Krokodil. Kennst du die von früher, dieses Klick, 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 Klick? Das kriegen anscheinend, ich weiß nicht, ob es nur Kinder in die Hand kriegen, aber sie haben es so verkauft, als würden das alle immer in die Hand kriegen. Und wenn man dann irgendwie Schmerzen hat oder was spürt, also irgendwie war es so, wenn du was merkst, einmal klicken, wenn sofort stoppt, zweimal klicken. Dann habe ich halt so einmal geklickt, weil er vorher noch so meinte, also ich habe dieses Klicken seit Monaten nicht mehr gehört. Und ich war so, fuck, du musst jetzt hart sein. Und dann war ich so, nein, aua. Also geklickt. Und dann, nee, weil er schon meinte, man darf halt wirklich gar nichts mehr spüren, weil wenn ich jetzt gleich erzähle, was danach nämlich passiert, bin ich sehr froh, dass ich nichts mehr gespürt habe. Dann haben wir noch einmal nachbetäubt und dann ging es quasi los. Und ich habe auch gelernt, was ein Kofferdamm ist. Kennst du das?
Nein.
Ist so, du kriegst so auf einen Zahn mit so einer, mit so einem Metallring sowas drauf, dann ist da so ein Gestell dran und dann kommt da so Gummi reingespannt, damit quasi dein Mund so, also dann ist nur der Zahn, nur den einen Zahn, der eine Zahn kommt durch dieses Gummituch, alles andere ist quasi abgeschirmt von deinem Mund, damit quasi auch da wieder nichts in andere Richtung splattert und so. Fand ich ganz interessant. Wo war ich? Genau, da wir nur mal betäubt. Jetzt
kommt das danach.
Genau, wenn man betäubt. Ja. So, und jetzt wird's ein bisschen eklig vielleicht, aber ich fand's irgendwie auch ein bisschen cool. Weil man muss sagen, ich bin keiner, der große Angst vor Zahnärzten hat. Und dann ist er einfach, also er hat mir das mal alles ganz toll erklärt und war dann so, es ging insgesamt eine Stunde so ungefähr, hat dann immer so das aufgemacht und hat dann so da reingeprokelt mit so kleinen Pfeilen. Und es gibt so, das ist so ein kleines Köpfchen dran, da dran ist so wie so eine Art Draht. Und der ist halt verschiedene Zentimeter lang. Da muss er immer so ansagen, die 21,1, 15,3. Und dann wird es ihm angegeben. Und dann geht er quasi mit dieser Pfeile in diese Kanäle vom Zahn. Und wir haben vorher mit so einem 3D-Röntgenbild quasi geguckt, wie verlaufen die Kanäle. Und das war quasi wie so eine Sanduhr, musst du dir vorstellen. Die kommen oben als zwei, gehen dann in der Mitte zusammen, gehen dann wieder auseinander und unten wieder zusammen. Und das ist halt nicht so mega geil, weil im besten Fall hast du einfach so zwei gerade Kanäle, weil dann gehst du da rein und dann ist fertig. Aber so musst du halt dann auch so in dem Zahn ja um die Ecke feilen und in diese Öffnung reinkommen und so weiter, weil du musst quasi das ganze Nervengewebe rausprokeln sozusagen. Und wenn man sich jetzt schon vorstellt, wie sehr das wehtut, wenn man nur in die Nähe von dem Nerv irgendwie beim Bohren kommt, kann man sich jetzt vorstellen, warum ich sehr froh war, gar nichts zu spüren, weil dieser Nerv ja einfach komplett gekillt wird. Und dann wird immer dabei mit so einer Art Chlorlösung gespült, also irgendwie, ich weiß nicht, es war nicht Natriumchlorid, sondern es war irgendeine Chlorid-irgendwas-Lösung. Und so andere Lösungen, die dann so gewebeauflösend sind und so, das ist irgendwie ein bisschen crazy. Das heißt, da wird so gefeilt, dann wird so gespült, gefeilt, gespült und dann so weiter und so fort. Und das Spannende daran ist wohl für den Zahnarzt selbst, dass diese Pfeilen halt abbrechen können und du willst nicht, dass diese Pfeile abbricht. Und deswegen musst du halt sehr genau die richtige Dicke, die richtige Biegsamkeit haben, weil wenn du dann so um die Ecken musst, dachte ich so, naja gut, dann ist halt so ein feiner Draht, aber der ist halt dann zu schmal und deswegen musst du ihn möglichst dick nehmen, aber nicht zu dick, weil er sonst bricht und so. Ich habe jetzt nicht gefragt, was passiert, wenn es bricht. Ist wahrscheinlich nicht so mega geil, ehrlicherweise. Hat er schon gesagt, so, vielleicht brauchen wir nur die eine Sitzung, es läuft irgendwie super, es ist voll gut, was wir hier machen.
Okay.
Und dann aber ganz am Ende werden so Papierstifte quasi nochmal in die Kanäle gesteckt, um das so zu trocknen sozusagen. Und auch wahrscheinlich zu überprüfen, ob alles weg ist. Und dann haben wir ganz, ganz unten war quasi noch so ein kleiner roter Punkt Blut sozusagen dran. Das heißt, es war klar, unten ist noch so eine Art, ist noch irgendwie sowas Gewebeartiges. Und deswegen muss ich jetzt in zwei Wochen Montag nochmal hin. Und dann müssen wir noch den letzten Rest quasi rauskillen. Weil es ist klar, wenn da noch irgendwas drin ist, dann entzündet sich das und killt dich wahrscheinlich irgendwie. Und es war ein super weirdes, witziges Gefühl, diese Pfeilen in dem Zahn so ein bisschen zu spüren, aber auch nicht zu spüren. Das war eigentlich ein bisschen witzig.
Ja. Warte ganz kurz. Diese ganzen Nervenbahnen, die verlaufen im Zahn selbst oder gehen die noch tiefer?
Die gehen dann quasi, die verlaufen im Zahn. Und da stellt nämlich genau die Frage, die ich nächstes Mal stellen wollte. Weil irgendwie müssen die ja auch mit der Blutbahn, mit dem Außenmedium verbunden sein. Nur wie und wo? Und das frage ich mich, weil wenn wir uns einen Zahn vorstellen, wenn man einen Zahn zieht, so, dann hat der ja diese Füße unten dran, Wurzeln, so nennt man das, Füße, die Wurzeln unten dran. Und die sind ja abgeschlossen eigentlich. Und wenn man jetzt einen Zahn zieht, zieht man ja nicht so einen Nerv mit raus oder so. Und deswegen frage ich mich, wie kommunizieren die mit dem Körper? Das könnte man als Biolehrer vielleicht wissen, aber ich bin jetzt nicht Zahnexperte. Aber das würde ich ihn nächstes Mal fragen. Gibt es bestimmt auch Bilder, können wir jetzt auch einfach googeln, theoretisch. Aber irgendwie muss ja der Zahn mit der Blutbahn verbunden sein, weil der wird ja versorgt. Und das habe ich mir nämlich auch gefragt, wie du quasi verhinderst, dass diese Chlorlösung dann einfach weiter durchläuft. Irgendwo muss ja ein Stopp sein. Und ab wann ist quasi das nur noch Nerv im Zahn und nicht mehr Nerv, der an den Zahn rangeht und solche Sachen? Das habe ich nicht so ganz, habe ich vergessen zu fragen, ehrlicherweise. Das werde ich am Montag nochmal fragen, übernächste Woche, weil ich das ganz interessant finde. Aber
das heißt, also wenn man sich das so vorstellt, so Zahn, wie tief ist der, also wie lang ist der, weiß nicht, 2 Zentimeter, 2,5, irgendwie sowas. Das heißt, das ist so dass die maximale Tiefe, von der wir gerade reden. Also die Sanduhr verläuft quasi in diesem Bereich.
Genau, wir kennen unsere Milchzähne, ne? Die haben halt diese Wurzeln unten dran sozusagen. Und durch diese Wurzeln verläuft dann quasi auch der Nerv im Prinzip.
Ja, das ist gar nicht so eine To-the-Core-Bohrung wie bei dem Film. Das ist zum Kern der Erde, sondern es ist einfach
nur zum Kern des Zahns, also schon ganz tief runter in diese Wurzeln, die können ja sehr lang sein, aber du gehst nicht in den Knochen jetzt vom Kiefer. So, das nicht. Zumindest bei mir jetzt nicht. Also ich weiß, es gibt schon auch irgendwelche crazy Behandlungen, die das machen. Aber deswegen muss ich insgesamt sagen, das Fazit dazu war todesentspannt. Also weil wirklich vorher dann, wenn man das Leuten erzählt hat, waren viele immer so ein bisschen so und so. Und dadurch aber, dass du so wegbetäubt wirst, also und ich glaube, dass das auch wirklich nicht so geil ist, wenn du da ein bisschen was spüren würdest, aber dadurch, dass du ja einfach wegbetäubt wirst, ist es irgendwie easy. Ich muss nur sagen, es macht einfach nicht so Spaß, eine Stunde auf diesem Sitz zu liegen und so. Ich habe danach mehr Nackenschmerzen als alles andere sozusagen. Und danach witzigerweise auch gar keine Zahnschmerzen, gar nichts. Also es war alles cool. Und deswegen.
Ja gut, aber wenn das meiste jetzt raus ist, dann kann ja auch kein Schmerz mehr.
Ja, er meinte, durch diese, dadurch ist es ja schon ein harter Eingriff, ist, kann einfach das Gewebe drumrum und kann irgendwie alles schon so ein bisschen was spüren die nächsten ein, zwei, drei Tage. Und ich soll halt dann einfach eine Ibu nehmen, aber war gar nichts. War wirklich entspannt. Okay, aber jetzt bin ich Fan von Wurzelbehandlungen. Ich dachte mir wirklich auch so ein bisschen, warum nicht einfach direkt alle? Komplett, ja, warum nicht komplett? Ja. Dann haben wir den ganzen Stress nicht mehr.
Aber warte mal ganz kurz. Was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja auf den Zehen ja doch so eine Art so ein Tastsinn. Also du merkst ja schon, wenn du auf dem Zahn irgendwas drauf hast, ist der eine Zahn jetzt quasi also taub?
Tot.
Der spürt jetzt gar nichts mehr. Also jetzt war ein Zahn so Anhämmer. Da habe ich immer das Gefühl, ich spüre das schon, auch weil das wahrscheinlich nur die Vibration ist, die Zahnfleisch geht.
Eben.
Ist das, also, dann, ist das jetzt anders bei dem anderen
Zahn? Also er fühlt sich bei mir jetzt noch gar nicht anders an, weil ich halt wirklich glaube, also weil der Zahn selbst ja nicht tasten kann, sondern das, was du tastest, ist ja wirklich Umgebung und da drin im Zweifel. Und ich weiß nicht, ob wir so gut differenzieren können, ob es nicht dann der Nachbarzahn ist, den wir spüren und so weiter und so fort sozusagen. Okay. Aber das ist ja quasi auch noch nicht fertig, weil jetzt ist es ja gerade super empfindlich, weil es hohl ist sozusagen. Er meinte, ich muss jetzt mega aufpassen, gerade mit Kernen essen und solche Sachen, weil jetzt bricht mir der Zahn einfach kaputt, weil er ja innen gerade quasi hohl ist sozusagen. Und der wird jetzt quasi dann nächste Woche Montag dann wohl aufgefüllt sozusagen. Also ich stelle mir das dann zumindest so vor, wie als wird da einfach Beton reingegossen sozusagen. Also wir füllen quasi den Hohlraum auf und dann kommt da quasi so eine Krone drüber, obwohl der Zahn quasi sich gerade ganz normal anfühlt, oben und so weiter. Weil das ist ja quasi der letzte Schritt. Also du kannst ja quasi immer entscheiden, glaube ich, ziehst du den Zahn und packst jetzt einfach ein Implantat rein sozusagen. Ja. Oder sagst du, komm, wir erhalten noch so gut es geht irgendwie den, was wir vom Zahn halt eben da haben, weil dann schwammen wir uns auf der Arbeit und Zeit und gucken dann. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass der jetzt einfach eine begrenzte Lebenszeit hat. Also ich vermute, dadurch, dass er jetzt nicht mehr versorgt wird, wird wahrscheinlich dieses Dentin und der ganze Bums drumherum einfach brüchiger, weil es einfach nicht mehr versorgt wird vom Körper. Und deswegen vermute ich, aber ohne Ahnung zu haben, dass es jetzt so eine Nummer von 10, 15 Jahren ist und dann ist er halt durch und dann muss da halt irgendwas rein oder so. Aber vielleicht auch nicht. Aber wenn das nicht so ist, dann frage ich mich, warum höhlen wir nicht bei der Geburt alle Zähne? Ja gut, Milchzähne. Sobald, warum ist nicht die Konfirmation oder wann hat man irgendwie alle nicht mehr Milchzähne? Warum machen wir da nicht das feierliche Zahnarztritual? Wir bohren alle Zähne mal kurz auf und höhlen die aus, damit wir einfach unser Leben lang keinen Stress mehr mit Zähnen haben. Irgendeinen Grund muss es ja dafür geben, dass es Sinn macht, dass da Versorgung und Nerven und Leben drin ist.
Bestimmt.
Ansonsten wird es ein neuer Feiertag. Wer weiß. So wie früher die Zahnärzte an die Grundschule kommen zum Zähneputzen üben, kommen dann die Zahnärzte an die Grundschule und bohren alle Zähne weg.
Ja, dann ist da ab dem Tag, nach dem Tag ist die Grundschule dann irgendwie so der Ort, an den du nie wieder
Guantanamo Grundschule.
Das war's dann für dich. Ich bin nie wieder dahin.
Und ich habe noch eine zweite Sache mir zum Zahnarzt aufgeschrieben hier mit meiner Themenliste. Weil ich war gestern zur Zahnreinigung. Ich habe gerade die Wochen der Zahnarzt, einfach toll. Und habe mal festgestellt, dass Zahnreinigung deutlich unangenehmer ist als Wurzelbehandlung für mich jetzt, muss ich sagen. Obwohl es voll okay ist, aber es ist einfach unangenehmer, finde ich, so mit den Taschen da so rumzuprokeln und so. Und da ist mir was bewusst geworden oder was aufgefallen, was mir schon mal irgendwann aufgefallen ist. Und ich glaube, dadurch, dass wir, jetzt sind wir bei Wilma wird alt wieder. Ich bin ja schon auch in meiner Uni-Zeit so ein notorischer Duzer gewesen. Und habe ja auch in E-Mails relativ hardcore den Leuten meine Denke aufgezwungen. Habe gesagt, so nur weil du irgendwie jetzt einen Doktortitel hast, bist du nichts anderes für mich. Und das fand ich immer ganz witzig und fand mich in meiner kleinen Rebellenart immer ganz lustig da drin. Ob es jetzt irgendwie groß was gebracht hat, weiß ich, also ob das jetzt irgendeinen Einfluss hatte, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall, hat mir bis jetzt nicht geschadet. Und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich in einem Alter und in einem Stand, so nach dem Motto, ich bin jetzt Lehrer, ausgebildet und so weiter und so fort, dass ich gerade auf Menschen treffe manchmal, wo ich das Gefühl habe, ach scheiße, wenn du die jetzt duzt, dann bist nicht mehr du der Unterlegene in gesellschaftlicher Sicht, sondern eigentlich dein Gegenüber. Und wenn du die Person jetzt duzt, dann degradierst du die vielleicht und dann hat die das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, was ja null meine Intention ist. Meine Intention war ja immer eher, ich bin der kleine rebellische Student und der unseriöse Typ und ich duze einfach die Ärzte und so, weil warum nicht? Ist mir doch scheißegal, wir sind doch nette Leute, warum soll ich dich siezen sozusagen? Aber wenn jetzt auf einmal dann, keine Ahnung, nehmen wir so ein Café, eine Bedienung kommt und die einem irgendwie den Kaffee bringt. So, klar gibt es jetzt hier so coole Hipster-Cafés, da ist es eh klar. Aber ich habe dann manchmal so das Gefühl, wenn ich jetzt diese Menschen duze, dann ist das so, ja, du, Sklave, was auch immer, bring mir mal meinen Kaffee. Und das ist mittlerweile, dass ich mir vielleicht angewöhnen müsste, wenn ich das Gleiche erreichen will, was ich eigentlich erreichen möchte, und zwar, dass Leute sich irgendwie geschätzt fühlen oder keine Ahnung was, dass ich dann vielleicht die Leute mittlerweile aktiv siezen müsste, damit die das Gefühl haben, wenn das denen wichtig ist, je nachdem, wie Leute halt immer denken, ah, der nimmt mich auch ernst und nicht so, ja, da kam so ein komischer Vollidiot und der hat die ganze Zeit nur mich geduzt und ich hat mir das Gefühl gegeben, als wäre ich irgendwie weniger wert oder unter ihm oder keine Ahnung was. Weil es gibt ja Leute, die so denken, dass dieses Sie und Du irgendeine Bedeutung hat. Letzter Punkt dazu, das war nämlich genau der Punkt, weil ich meinem lustigen Zahnarzt habe ich das Du hardcore aufgedrängt und seitdem sind wir jetzt per Du und das ist total witzig, weil er dann irgendwann so geschwankt hat und das ist irgendwie, fühlt sich für mich voll angenehm an und viel cooler. Aber bei der, die gestern mein Zahnreinigung gemacht hat, die ist konsequent bei dem Sie geblieben und ich habe sie die ganze Zeit weiter geduzt, weil wir so über ihre Kinder gesprochen haben und ne, was sie irgendwie, wie sie damals, also wie die Leute labern einer beim Zahn immer, sagt mal zu, man ist dann da so, ja, genau. Und da hat sie mir erzählt, wie sie sich von der Hauptschule hochgekämpft hat und jetzt Kinder hat und total happy ist und so weiter. Und da ist mir bewusst geworden, fuck, weil sie dann die ganze Zeit so, ja, und ich schäme mich nicht dafür und so weiter. Und ja, du, sie als Gymnasiallehrer und so weiter. Und ich war so, ja, du, und da habe ich gedacht, scheiße, vielleicht wirkt es genau bei ihr so, als würde ich mich gerade irgendwie besser, wichtiger fühlen als sie. Und deswegen habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht. Vielleicht total unnötig, aber was sagst du?
Lass mich mal so meine letzten Jahre des Erwachsenseins kurz im Schnelldurchlauf durchgehen. Mhm. So ein paar so prägende Szenarien raussuchen, wo das mein Thema war. Ich glaube, dass wie ob jemand jetzt standardmäßig sie oder du quasi als Standard nutzt in einem Gespräch, sagt alles über die Person selbst aus und die Art und Weise, wie sie sich selber gerne darstellen würde. Mhm. Und der gerade der in der Arbeitswelt der krasseste Unterschied war halt immer in Startup-Land versus Nicht-Startup-Land. Und da war es halt so, da hast du es immer sofort gesehen, ne? Und egal, auf welchem Startup-Event du bist, war es mal, ja, hey, du, na, ich bin hier von dem
und dem. Und egal, wie hoch die Position so ungefähr wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, da war alles egal, ne? Hi, ich bin Stefan, ich bin der CEO von Bums. So, okay. Und da hast du halt gemerkt, da spielt es einfach, dieser Subkultur spielt einfach diese Unterscheidung zwischen sie und du keine Rolle. Das hat, also, Da hast du quasi der anderen Person Respekt gezeigt, indem du sagst, wow, cool, ich habe gesehen, ihr habt eine Finanzierungsrunde gemacht, klasse, gut gemacht, so, beeindruckend. Dann war so quasi diese Ebene des, ich respektiere dich, war damit also gesetzt.
Inhaltliche Ebene, keine formale sozusagen, ne?
Genau. Und in der anderen Welt, also quasi speziell, also insbesondere bei der Bank, aber auch als ich dann quasi mit in der Arbeitswelt in anderen Kontexten unterwegs war, selbst als ich für Startup gearbeitet habe, aber dann bei irgendeinem Event war, wo halt viele, weiß ich, Versicherungsunternehmen waren, da hast du gemerkt, so, da ist halt der Standard halt das Sie. Und das ist halt da, so, wie soll ich sagen, das Instrument, in dem, wo man halt sagt, hey, so, das ist so, wir begegnen uns hier auf einer bestimmten respektvollen Arbeitsebene. So, wir sitzen uns und da wäre das Du komplett einfach wie off gewesen. Da wäre es einfach seltsam gewesen, wenn du jetzt anfängst, da quasi deine Wunschkultur, die du dir selber gewählt hast, die du so kennengelernt hast, jetzt so ein bisschen aufzustülpen, weil du halt dann gemerkt hättest, dass das würde so viel Irritation so reinbringen und das lenkt eigentlich vom Wesentlichen ab. Ja. Und das Wesentliche ist jetzt nicht, was wir mal sagen, jetzt sie oder du, sondern das Wesentliche ist halt, hey, kommen wir irgendwie geschäftlich zusammen oder wie auch immer. Und deswegen glaube ich, gibt es für mich da kein Standard. Also ich habe jetzt für mich keinen Standardumgang, wo ich sage, ich bin jetzt der Duzer oder ich bin der Siezer oder, sondern ich versuche dann einfach zu gucken, wie fühlt sich's gerade irgendwie gut an für beide Parteien, weil das, was du beschrieben hast, dieses Phänomen von, ich habe das Gefühl, ich dränge der anderen Person etwas auf und für sie ist das vielleicht gar nicht so, für die Person ist das gar nicht so cool, weil Person will halt eine bestimmte auch Distanz haben. Und dieses Du ist ja schon eher mit einer persönlichen Ebene assoziiert. Jetzt nicht für alle, aber halt so im, ich sag mal, in der Allgemeinheit wahrscheinlich eher schon. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Hipster-Café dann auch auf diesen Trend setzt und sagt, hey, wir wollen halt die persönliche Ebene schnell halt zu unseren Kunden aufbauen, weil das Dr. Fist, die wiederkommt. Das ist halt so ein bisschen sogar so eine Art Hintergedanken. Während, weiß ich, die Zahnreinigung, da sagt die Person halt, hey, das ist halt für mich ein Patient, ich will hier professionell bleiben. Und
während ich ihm von der Geburt meiner zweiten Tochter erzähle, ja. Das ist halt der Widerspruch.
Ja, halt, aber ne, ja. Das, ja, genau, aber da kannst halt irgendwie, ne, sagen, auf der einen Seite hast du diese persönliche Ebene zwar schon, aber dennoch willst du halt bewusst so eine gewisse Distanz wahren, weil du willst nicht irgendwie im Supermarkt der Person begegnen und sagt, ach, hi, na du, danke für, mein Zahn tut nicht mehr weh. Und einfach um da so eine Art Abgrenzung zu schaffen, kann ich das verstehen, wenn Leute da auch auf das Sie einfach bestehen oder halt das so als Standard nutzen. Und ich habe für mich einfach oft dann auch eher die defensivere Haltung, dass ich sage, weil ich im Supermarkt bin, wenn ich mich dann bedanke, so nach dem Motto, sage ich halt Ihnen auch ein schönes Wochenende, anstatt dir auch. Ich einfach denke, das macht für mich halt keinen Unterschied. Ich habe da keinen Nachteil von und so bin ich auf der sicheren Seite, dass die andere Person sich dann auch nicht in irgendeine Richtung fühlt, sondern ich will auch gar kein Gefühl auslösen. Ich will einfach nur diesen Einkauf beenden und dann
Transaktion. Halt da raus.
Ja, exakt, ja. Exakt. Ne? Und ich nehme das auch niemandem, wie soll ich sagen, ich finde das auch nicht schlimm, wenn andere Leute das, also in bestimmten Kontext, wie eben bei der Zahnreinigung oder im Supermarkt, halt einfach so reine Transaktion sehen und sagen, hey, wir haben jetzt hier so kurzes Gespräch über irgendwas und dann ist halt, gehen wir unseren Weg. So.
Ich glaube, das Problem ist, also ich würde dabei, also das, ich habe es so ein bisschen extrem vielleicht dargestellt, natürlich will ich das auch keinem sozusagen unangenehm irgendwie aufzwängen oder sonst irgendwas. Ich glaube, bei mir war es immer so verankert in diesem, so ein bisschen meine kleine Rebellion vielleicht in einem total harmlosen, sinnlosen Kontext sozusagen. Also nach dem Motto, hey, du hältst dich für was Besseres, weil du jetzt irgendeinen Doktortitel hast. Naja, das ist mir egal. Ich ziehe dich auf meine Ebene irgendwie, in irgendeiner Form. Natürlich nur total billig und wie auch immer, ne? Also, und wenn du dich dann darauf einlässt, dann ist es ja auch kein Problem. Dann merke ich das auch, dass es nicht funktioniert, weil ich bin ja nicht so menschenunkenntlich, dass ich dann sage, ich mache jetzt weiter, keine Ahnung was, sondern wenn man merkt, okay, funktioniert nicht, ja, kein Problem, dann switchen wir und keine Ahnung was. Aber so ein bisschen rumtesten und so finde ich immer total witzig und spannend, eben um herauszufinden, was den Leuten das so bedeutet. Weil ich finde, es gibt ja total viele verschiedene, unterschiedliche Ansichten. Es gibt ja diese, die sagen, ne, das hat was mit Respekt zu tun. Aber zum Beispiel jetzt bei der Zahnarzthelferin gestern, kann es ja auch sein, dass sie das so eingetrichtert bekommen hat, so du musst deine Kunden siezen, das muss man so machen, weil das ist irgendwie gehört zu Respekt oder keine Ahnung was. Und dann ist es ja eine andere Botschaft, wenn ich dann quasi da mal so ein bisschen rumduze, als wenn die Person jetzt denkt so, ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, dass ich gesiezt werde oder ich habe diesen Distanzaspekt im Kopf. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte, die Menschen im Kopf haben können. Und für mich war jetzt, glaube ich, eher so die Einsicht, dass dieses Rebellische, dieses Kindergarten-Rebellische, an manchen Stellen einen witzigen Platz hat für mich, wo ich, keine Ahnung, in irgendeiner Form das Gefühl habe, die Person gegenüber könnte sich in irgendeiner Form besser, wichtiger oder keine Ahnung was fühlen. Da finde ich es witzig, damit rumzuspielen, warum auch immer. Und bin dann aber auch, also ich habe persönlich da gar keine Emotionen drin. Also wenn mich jetzt jemand duzt oder sieht, juckt mich halt gar nicht, weil mir dieser Begriff einfach überhaupt nichts bedeutet sozusagen. Aber ich dann eben unterscheiden will für mich, weil jetzt so ein bisschen meint, dass ich so merke, ja okay, aber an manchen Stellen funktioniert das Experiment nicht, weil selbst wenn die andere Person dann dass die oder sie weiter durchzieht, weiß ich gar nicht, was ich in der auslöse. In denen will ich das vielleicht gar nicht auslösen, dieses, ah, der ist aber frech, sondern ich will das ja eigentlich nur bei den Bösewichten quasi auslösen.
Aber da unterstellst du natürlich den Menschen ja, dass sie das miteinander verknüpfen und dass sie dieses gesellschaftliche, hierarchische überhaupt als Konzept mit dieser Anredeform irgendwie verbinden. Wenn,
genau.
Und das ist halt, das ist ja das, was für dich quasi diesen Reiz dieses Spiels irgendwie ausmacht. Ne? Und wenn es dann halt eben nicht in den Köpfen existiert,
dann ist es auch völlig so, egal. Okay, genau, so, dann ist es eben auch völlig
egal. Was tun die? Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe, es gibt so ein paar Situationen in im Alltag, wo mich Menschen schnell auf die Palme bringen. Und wenn sie dann auch noch einen auf Buddy machen, auf Du machen, dann bin ich doppelt abgefuckt. Mhm. Und das ist das, wo ich dann
wo ich dann zuschlage.
Gott. Nee, wo ich dann auch ganz klar die Grenze, wo ich auch sagen würde, seit wann sind wir beim Du?
Und
stopp.
So opamäßig ja, bist du dann?
Nee, das hat, also ja, also so opamäßig, aber nicht vor dem Hintergrund, dass ich sage, leg da irgendwie groß Wert darauf, sondern um einfach der einen oder anderen Person, die dann quasi in meinen Augen eine Grenze überschreitet, nicht die Anredensgrenze, sondern die, wir sind hier, weil mein Auto kaputt ist und du mir einen Preis nennen sollst für die Reparatur, Beispiel. Und dann so, hey, aber du weißt doch, ne, bla, so, willst du nicht noch das andere Auto dir angucken, vielleicht kaufst du ein neues. So, wenn jemand so eine Art, also wenn ich ein Ziel habe und ich will eine bestimmte Sache erreichen, ich will nämlich zum Beispiel Preis für die Reparatur haben und eine andere Person lenkt mich in eine andere Richtung, sagt, hier, willst du dir nicht ein neues Auto kaufen? Und dann kommt sie noch mit diesem Du, denke ich mir so, erst verschwendest du gerade meine Zeit, weil du mich auf einen anderen Weg lenkst und dann machst du es auch auf eine Art und Weise, die, wie soll ich sagen, so schon übergriffig ist, so von wegen, hey, ich weiß doch, was du willst, hier, guck mal, der neue, so, das ist so ein Konstrukt, wo ich auch sagen würde, Digga, ja, so, Digga, geh mir nicht auf den Keks, das heißt, so, wir sind nicht beim Du und ich habe was ganz anderes gefragt, also komm zurück zum Punkt.
Das heißt,
so,
wenn die Person aber sagen würde, ja, ich gebe dir sofort das Geld und ich gebe dir sofort meine Nummer und wir kriegen das mit der Versicherung sofort hin, mach dir keine Sorgen, dann wäre es ja gar kein Ding. Das heißt, es geht um den Kontext sozusagen, ne? Und dass die so. Und du sie ist eigentlich da scheißegal. Es ist dann eher so die Kirsche auf der Torte. So, wenn die Person schon Scheiße baut und dann man auch vielleicht das Gefühl hat, dass es so eine Art Taktik ist oder irgendwie so eine manipulative Art irgendwie dadurch annimmt, sozusagen, ne?
Ja, und dann finde ich, ist das ein cooles Instrument, was sehr einfach zu spielen ist, weil du nicht groß erklären musst, sondern einfach sagst, hey, hier habe ich eine Grenze. Und nicht nur, und diese Grenze repräsentiert eigentlich was ganz anderes, nämlich nicht unser Sie-Du-Verhältnis, sondern ich hab eine Persönlichkeit, ich bin ich und ich habe ein Problem. So, was du lösen sollst, ist das Problem und nicht. Du sollst keine Psychoanalyse machen, du bist jetzt nicht mein Therapeut und du sollst nicht herausfinden, ob ich ein neues Auto haben will oder nicht, sondern du sollst lediglich mein Problem lösen. Dafür bin ich hergekommen und für nichts anderes. Und du überschreitest jetzt die Grenze und versuchst quasi mehr zu machen und das möchte ich nicht. Also bleiben wir beim Sie, du machst deinen Job und das war's. Und das ist natürlich jetzt wieder meine persönliche Interpretation, wie gehe ich damit um. Nur da finde ich es halt, da könnte ich es auch nachvollziehen, wenn ich in der anderen Situation bin und ich gehe jemanden auf den Sack und die andere Person sagt, nee, wir sind jetzt beim Sie. Das wäre für mich ein klares Signal, dass ich wüsste, okay, irgendwie sind wir vom Weg abgekommen und das wäre ein sehr deutliches, leicht zu verstehendes Signal. Mhm.
Dann, Ich glaube, dadurch, dass ich persönlich oder vielleicht wir uns auch gerade in so einem hart theoretischen Kontext irgendwie befinden, weil ich glaube, wir beide wenig Anlagen für diese Übergriffigkeit in negativen Situationen wahrscheinlich haben. Deswegen, mir fehlen einfach, glaube ich, da die Negativbeispiele sozusagen, ne? Also, wo es dann eben mal jemandem unangenehm war.
Ich habe eins. Ja? Sehr, sehr, also okay, da war es kein deutliches Sie oder Du, aber da wurde ich sehr, sehr deutlich am Punkt. Und zwar, bevor wir nach Österreich gefahren sind,
der letzte Österreich-Urlaub.
Nach Siegburg. Ja. Genau, bin ich nach Siegburg, um so eine Plakette zu holen für die Maut. Und das ist dieser ADAC-Shop, wo du halt hingehen kannst, das Ding. Und ich bin halt rein und dann wurde ich halt so einen Tisch gerufen und hieß es, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich so, ja, ich möchte lediglich so eine Plakette für Österreich für 10 Tage. Hier ist mein Kennzeichen. Ende. Ja, sind Sie denn schon Mitglied beim ADAC? Ich so, nein. Oh, aber wieso denn nicht? Ich so, hab hier informiert. Es ist nichts, was für mich in Erwägung, also was ich in Erwägung ziehen möchte. Es hat für mich keine Relevanz. Ja, aber Sie wissen ja schon das. Und dann fing es halt an. Nicht so. Und dann bin ich ihm ins Wort gefallen, meinte, nichts für ungut. Ich möchte lediglich die Plakette und ich habe jetzt auch nicht, also ich bin jetzt nicht hier für ein Beratungsgespräch zum ADAC. Ich kenne mich aus, ich weiß Bescheid, danke. Und dann hat er mir nicht aufgehört. Und dann meinte ich so zu ihm, entweder geben Sie mir jetzt diese Plakette und ich bezahle die und bin hier weg. Oder ich hole sie mir woanders, aber ich habe, also ich brauche das, also ne, wie oft willst du einer Person halt noch die Grenze aufzeigen, ne? Und es war die ganze Zeit im Sie-Kontext, aber da wäre es ein Beispiel gewesen, hätte er mich dazu noch geduzt, dann wäre ich über diesen Schalter gesprungen, hätte die Plakette selbst genommen und hätte ihm doch irgendwie so eine leichte Backpfeife gegeben und gesagt, Digga, Ich hätte das jetzt übertrieben, so cool bin ich gar nicht.
Ja.
Aber das ist doch so ein Beispiel, wo ich halt einfach, wo einfach so eine Person so richtig penetrant auf dich einredet und versucht, irgendwas in dir zu bewirken. Ja. Und du hast aber eine klare Haltung und willst auch gar nicht deine Haltung ändern, vielleicht. Und das, finde ich, musst du auch respektiert
werden. Total. Ich glaube, das setzt, also ich glaube, deswegen, ich glaube, das Ganze spielt sich nur in einem witzigen Rahmen immer für mich persönlich, weil ich glaube, da ein gewisses Grundverständnis für Menschen sozusagen vorhanden ist und für eine Situation. Ich glaube, ich könnte das einigermaßen gut einschätzen, ob ich da jemals jemandem mit quasi auf die Füße getreten bin sozusagen oder eben nicht. Und ich glaube, ich würde das sehr schnell merken, wenn ich merke, ja, funktioniert nicht, du testest mal so kurz an. Sagst mal so, lässt mal so nebenbei fallen, so, ja, wie macht ihr das hier eigentlich oder so? Und wenn du merkst, so, okay, das ist irgendwie tschüss auf komische Reaktion, dann switchst du ja sofort back. Also deswegen verstehe ich das. Also ich glaube, vielleicht ist es sogar so eine Art Taktik bei so Leuten, weil, ne, wenn ich jetzt an meinen, wir erinnern uns alle vor 100 Tapes, Versicherungsvertreter von der DB Piep, wenn der mir auch noch irgendwie da reinreden würde und dann irgendwie mich so unangenehm anduzt, dann wäre das Duzen nicht das Problem, sondern der Typ immer noch. Aber wahrscheinlich wäre das unterbewusst, würde das noch mal irgendwie unangenehmer machen in irgendeiner Form. So könnte ich mir vorstellen. Und da ich, glaube ich, selten in solchen Situationen selber der Aggressor quasi war, kenne ich diese Position quasi nicht so richtig, wo ich das dann selber so aktiv, vielleicht auch manipulativ spielen würde. Deswegen fehlt mir da, glaube ich, so ein bisschen das Testfeld sozusagen.
Ich muss auch sagen, das ist einfach jetzt in der aktuellen Arbeitswelt einfach viel, viel entspannter, weil dieses Problem nicht existiert im Englischen. Total, das ist einfach gelöst.
Total. Nur, genau, nur um den Rahmen zu schließen. Das einzige Learning war für mich jetzt eben so, dass ich gemerkt habe, ach ja, stimmt, in bestimmten Kontexten können andere Menschen ganz unabhängig davon sich einfach nur so ein bisschen davon vielleicht degradiert fühlen oder vielleicht erniedrigt fühlen. Und das ist ja kein Gefühl, das ich auslösen will. Auf jeden Fall. Nicht, dass ich jetzt das irgendwie das Gefühl gehabt hätte, weil, wie gesagt, das war gestern, also persönlicher kann ein Gespräch nicht laufen, während man irgendeinen Schlauch im Mund hängen hat. Aber deswegen war es, glaube ich, da völlig egal. Aber das hat mir nochmal diesen Impuls gegeben, wo ich so gemerkt habe, bist mittlerweile in dem Alter, weil ich glaube, wenn das so ein süßer 18-Jähriger macht, dann werden die Leute vielleicht dir trotzdem sagen, so, ja, mach mal das sie oder wie auch immer in irgendeiner Form. Aber es würde einem keiner so richtig übel nehmen. Und ich glaube, jetzt sind wir halt in so einem Alter, wo dann das Gegenüber, der Gegenüber, die Gegenüber, wie auch immer, vielleicht gar nicht sich so richtig trauen würde, wenn das Gefühl aufkommen würde von so ein bisschen Erniedrigung, wie auch immer, das dann zu äußern. Und das ist ja scheiße, wenn man das gar nicht spüren würde als Gegenüber. Und deswegen, das war nur mein kleines Learning.
Gutes Learning.
Ja. Mal gucken.
Worüber reden wir als nächstes? Ich muss jetzt Timestamps
okay. schreiben. Ich habe noch ein Angebot. Steuergruppe, Beerdigung oder Schülerrat?
So. Also am wenigsten schlimm klingt, wäre Schülerrat. Steuergruppe ist halt arschlangweilig und Beerdigung ist halt immer traurig. Deswegen,
nee,
Beerdigung
ist nicht so traurig. Also ist, aber wir können mit Schülerrat starten. Okay. Kurz Schulkontext. Also wir können Steuergruppe kurz abhaken. Sorry, wir machen kurz Steuergruppe abhaken, das ist aber Schulkontext, ist egal. Das ist ganz interessant, weil wir jetzt am Ende des Jahres, kommt ja die Qualitätsanalyse, den habe ich schon mal erzählt. Und dann müssen wir jetzt quasi Interviewgruppen finden. Und wir müssen quasi Interviewgruppen a 10 Personen zusammenstellen. 10 Lehrer, 10 Eltern, 10 Schülerinnen und Schüler sozusagen. Mhm. Und wir hatten einen netten Philosophielehrer, den wir beide schon hatten, als Experten dieser Runde eingeladen, der uns dann 2 Stunden erklärt hat, wie man eine diverse Gruppe abbilden kann bei 10 Personen. Das heißt, wir haben jetzt quasi so einen Kriterienkatalog entworfen und müssen jetzt mega aufwendig gucken, wie wir diese 10 Personen zusammenstellen können, damit wir auch wirklich alle Schülerinnen und Schüler, alle Menschen so versuchen, irgendwie abzudecken. Und von, naja, wir gucken mal so ein bisschen, welche Leute fallen uns ein, wer könnte einigermaßen gut was darin sagen und natürlich auch ein bisschen darauf zu achten, dass jetzt nicht nur SV-Leute da drin sitzen, sondern auch ein paar andere Leute vielleicht, sind wir auf einmal so, okay, wie ist der Bildungsstand der Eltern? Wie ist vielleicht das Einzelkind, mehrere Kinder auf der Schule? Und jetzt müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, wie wir abfragen, wie wir an diese Leute drankommen. Weil du sagst ja nicht einfach, hey, haben deine Eltern auch kein Abitur? Dann melde dich jetzt. Sondern es ist so, okay, wie kriegst du jetzt diese Leute? Und das ist jetzt unsere Aufgabe für die nächsten 1,5 Monate.
Erklär mal kurz, was ist der Sinn und Zweck dieser Expertengruppen? Ja. Also warum müssen die so divers sein?
Nee, also von müssen spricht da keiner. Es geht nur darum, dass es gibt so Kompetenzfelder von Schule und eins davon ist auch eben irgendwie Vielfalt fördern sozusagen in Schule. Und diese Qualitätsanalyse soll ja dafür da sein, in Schule Dinge aufzudecken sozusagen, die vielleicht noch nicht so super laufen. Und wenn du jetzt sagst, du willst diese Qualitätsanalyse sinnvoll nutzen, macht's ja wenig Sinn, jetzt in dieses 10-köpfige Interview-Leute sozusagen, Schülerinnen und Schüler, nur 10 Mitglieder von der SV reinzupacken, weil die ja alle wahrscheinlich eher ähnlich denken, ähnliche Kontexte haben sozusagen und engagierte Schülerinnen und Schüler sind. Es wäre ja spannend, auch mal Leute da drin sitzen zu haben, die ihre Meinung sagen, die das nicht fast wöchentlich gegenüber der Schulleitung eh schon äußern und so, sondern vielleicht mal Leute, die sich das noch nicht trauen zu sagen, die vielleicht sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen fühlen oder wie auch immer. Deswegen willst du bei diesen 10 Leuten schon so ein bisschen darauf achten, dass da jetzt nicht nur, weiß ich nicht, 10 relativ ähnliche Persönlichkeiten sozusagen sitzen, damit du eben auch als Schule lernst, was fehlt uns vielleicht noch? Weil wie gesagt, wenn die SV irgendwelche Themen hat, die sagen das eh die ganze Zeit. Aber was ist denn mit Schülerin XY aus der 6. Klasse, die vielleicht, keine Ahnung, Schwierigkeiten hat, die Arbeitsblätter zu verstehen, sich das nicht traut zu sagen, aber wir als Schule einfach zu wenig Rücksicht vielleicht auf die nehmen, die nicht Muttersprachler sind. Und deswegen die auch mal, also eine Person davon auch in dieses Gremium sozusagen irgendwie zu setzen, damit die auch mal die Chance hat, was zu äußern, was vielleicht nicht so läuft, halte ich schon für sinnvoll. Nur ist es halt nicht so einfach, Menschen in so Kriterien einzugliedern und dann, also du sagst ja nicht auf einmal so, also ne, um Echo Fresh zu zitieren, du sagst ja nicht irgendwann so, wir brauchen noch den Quotentürken, sondern es geht ja schon wirklich darum zu sagen, okay, wir wollen irgendwie Meinungsvielfalt abdecken in dieser Gruppe. Und wenn man das halt wissenschaftlich seriös machen will, ist es halt nicht so einfach. Und das ist das, wovor wir gerade stehen so ein bisschen.
Das ist lustig. Ich habe in einem Buch genau das Thema letztens gehabt. Da ging es auch um dieses, um die Diversitätsfrage. Mhm. Also was ist eigentlich der Ursprungsgedanke von Diversität? Warum will man das haben? Warum ist das positiv? Mhm. Und wo ist man falsch abgebogen bei der Frage? Und die These war, Diversität ist gut, weil Menschen, die verschiedene Perspektiven auf ein Thema haben oder verschiedene Meinungen zu einem Thema haben, helfen quasi der Gruppe zu der möglichst korrekten Interpretation oder zu möglichst wahren, zum möglichst wahren Statement über eine Sache zu kommen. Weißt du, wenn man fragt, ist die Schule in Aspekt X gut oder nicht, da sagt einer vielleicht, nee, aber das sehe ich anders, weil, und dann genau. Kann man diskutieren und dann kann man Argumente austauschen. Und irgendwann mal ist man aber, oder eine Herangehensweise, die ja sehr praktisch ist, ist halt zu sagen, gut, Meinungsunterschiede werden hauptsächlich geprägt durch sozioökonomische Unterschiede und kulturelle Unterschiede und Unterschiede im Geschlecht, in der Hautfarbe und weiter und fort. Und lustigerweise hat man dann aber festgestellt, dass oft quasi die Herkunft der Person und die Hautfarbe und das Geschlecht sehr, sehr ungenau ist als Proxy quasi für die Meinung der Person. Also lustigerweise kannst du jetzt hingehen und sagen, wenn wir jetzt uns eine Universität angucken und sagen, die Universität hat 20% von der Ethnie und 20% von der Ethnie und so weiter und so fort, dann werden die ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber durch die Zusammenbringung quasi ganz vieler Menschen, die eigentlich divers sein müssten von ihrer Herkunft vielleicht oder was auch immer, aber in einem gleichen Kontext schaffst du quasi dann auch sehr schnell so eine Art ähnliche Denke. Das heißt, du hast keine Diversität im Sinne der Meinung, sondern du hast nur eine Diversität im Sinne der
Aussehensgefühl,
phänotypischen Ausprägung. Ja. Genau. Und das ist halt sowas, was super schwierig zu lösen ist und wo ich dann immer jetzt quasi den Blick auch drauf habe und mir die Frage stellen würde, okay, warte mal, wenn du wirklich hitzig debattieren willst, du wirklich kontroverse Meinung haben willst, dann brauchst du einen anderen Proxy als nur, haben die Eltern auch Abitur gemacht oder nicht?
Naja,
es kann sein, dass du zufällig da jemanden findest, der auch kritisch dem gegenübersteht. Aber dann wäre die Frage, wenn die Eltern kein Abitur gemacht haben, warum haben sie sich denn für ihre Kinder für die Schulform entschieden? Also so kontrovers können die ja nicht sein. Wenn du jemanden haben willst, der sagt, ich kritisiere das Gymnasium, müsstest du jemanden finden, der bewusst gesagt hat, meine Kinder gehen da nicht hin, weil das ist ein schlechter Ort. Wenn du jetzt die ganz extreme Meinung haben willst, nur als Gedankenanstoß, weil ich weiß, das ist schwer umzusetzen, weil wo fängst du an? Aber ich glaube, wenn du halt in diesem Pool fischt, der Leute, die sowieso schon sagen, das HBG ist die Schule für meine Kinder, dann können die so kritisch den Blick auf die Schule nicht haben und da wirst du wahrscheinlich nur so eher, so wie soll ich sagen, Details rauskristallisieren, wo du sagst, ja, das ist noch nicht gut genug, aber du wirst nicht.
Aber ich glaube, um die geht's ehrlicherweise.
Fundamentale Kritik.
Ich glaube, fundamentale Schul-Gymnasiumskritik ist da auch fehl am Platz. Ich glaube, es geht wirklich da um das HBG speziell, also weil die kommt ja zu uns an die Schule und wir wollen ja lernen, was wir speziell ändern können. Wenn jetzt jemand sagt, Gymnasium generell ist ein schwieriges Ding und so, dann würden wir sagen, ja, das ist berechtigte Kritik vielleicht, aber das können wir jetzt als Schule sozusagen nicht ändern. Und deswegen finde ich den Einwand, den du hast, total berechtigt auch zu sagen, ne, es bringt nicht nur jetzt, also, weil das ist ja so, dass manchmal halt immer denken, wenn sie Diversität hören, gut, dann hat halt eben ein Kind ein Kopftuch an in dieser Gruppe. Ja, das ist natürlich totaler Bullshit, weil das nicht divers ist, sondern es ist einfach nur rassistisch im Zweifel oder irgendwie zumindest vorurteilsbehaftet. So, ne, aber deswegen zu gucken, fand ich ganz spannende Website, das heißt irgendwie Charter der Vielfalt oder so heißt es, glaube ich. Da gibt es so verschiedene Ringe quasi, die Vielfalt abdecken können, damit es eben nicht nur heißt, naja, wir haben jetzt irgendwie Männer und Frauen da drin und deswegen haben wir jetzt irgendwie Vielfalt geschaffen, sondern eben zu gucken, okay, was haben wir noch für Kriterien? Haben wir eben die Kriterien, dass wir nicht sagen Herkunft, weil das einfach egal ist, sondern eher, spricht die Person denn die Sprache oder nicht? Hat die Sprachprobleme in der Schule und können wir dann dadurch lernen, dass wir mehr Rücksicht nehmen müssen auf Menschen, die vielleicht nicht die Sprache sprechen können, sozusagen? Oder bei den Eltern eben, ne, warum kommen denn bestimmte Elternteile nicht zum Elternabend? Um eben die mal zu kriegen, die eben nicht zum Elternabend kommen, müssen wir eben genau die befragen, die nicht zum Elternabend kommen und müssen die rankriegen in diese Interviews. Das ist ja genau der Ansatz, den du gerade gesagt hast quasi, dass wir eben nicht nur die nehmen, die eh in der Elternpflegschaft arbeiten, weil die werden alle ein ähnliches Bild abdecken, weil die alle irgendwie zustimmen einigermaßen, irgendwie mitarbeiten und so weiter. Aber was ist denn genau mit denen, die bewusst nicht in die SV gehen, die sagen, nee, das bildet mich nicht ab, das will ich nicht, aber genau deren Meinung dann eben reinzukriegen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, es geht bei dieser QA dann nicht darum, da jemanden sitzen zu haben, der einfach sagt, ja, Schule finde ich voll scheiße und das ist alles total blöd, damit kann man ja auch wenig anfangen, sondern du brauchst ja schon Leute, die Interviewer stellen dann so Fragen wie, inwiefern habt ihr denn das Gefühl, in Schule partizipieren zu können? So, oder halt vielleicht bei den Schülern fragen, die mitarbeiten zu können. So, und dann geht es eben darum, dass dann nicht die SV-Leute alle sagen, ja klar, jeder kann in die SV kommen, deswegen ist es voll einfach zu partizipieren. Sondern dann eben die Person, die trotz dessen, obwohl die SV bei uns offen ist und jeder kann da hinkommen, warum willst oder kannst du denn trotzdem nicht partizipieren? So. Und dann eben zu hören, naja, weil da nur Oberstufenschüler sind, vor denen habe ich Angst. Oder ich habe das Gefühl, keine Ahnung, Mittwochs siebte Stunde passt irgendwie nicht, weil da habe ich Mittagspause, ist voll wichtig. Damit ich da partizipieren könnte, müsste es an einem anderen Tag liegen. Das sind, glaube ich, die Learnings, die wir quasi daraus ziehen wollen und nicht fundamental gymnasial kritische Sachen, weil da können wir nicht so viel dran ändern, aber wir können in den Kleinigkeiten, diese speziellen Sachen, wie du gesagt hast, daran können wir was ändern sozusagen. Das Witzige ist nämlich, die QA sagt nämlich selber schon im Vorhinein, so manche Sachen fragen die gar nicht ab, wie Raumsituation zum Beispiel, weil wir können nichts. Ja, aber deswegen ist es ja Bullshit.
Das ist einfach nur.
Ja, okay. Und deswegen sagen wir halt dann als Schule, da machen wir für uns das Beste draus und versuchen so ein bisschen unsere blinden Flecken draus aufzudenken, so nach dem Motto, wir gucken mal, was können wir denn für Kleinigkeiten im kleinen Rahmen ändern, aber wenn jetzt alle da hinkommen und sagen, ja, wir brauchen mehr Räume und wir brauchen kleinere Klassen, dann sagen die, ja, verstehen wir alles, können wir aber nicht ändern, ciao. Das ist das Problem. Ja. So, ja, okay. Deswegen, ja, nur witzig ist, also ist halt mal trotzdem ganz spannend, sich damit zu beschäftigen und eben dann eben, wie du auch sagst, dieses Learning zu haben. Ich glaube, für viele Eltern war das vor allem interessant. Also das ist ein neues Learning. Vielfalt heißt eben nicht nur andere Hautfarbe, sondern Vielfalt heißt ganz andere Kriterien sozusagen. Und da gibt es auch manche Kriterien, die einfach sinnvoller sind und nicht. Zum Beispiel haben dann, und das müssen auch die Gruppen für sich selbst dann so ein bisschen entscheiden. Zum Beispiel haben die Eltern dann auch für sich entschieden, naja, irgendwie jetzt Kriterium alleinerziehend oder nicht alleinerziehend, finden wir jetzt nicht das wichtigste Kriterium, sondern wir wollen lieber Kriterium XY damit reinnehmen. Das ist ja auch okay, weil du kannst ja nicht, wenn du 10 Leute hast, du kannst ja nicht alles abdecken und dann musst du irgendwann sagen, zum Beispiel bei Lehrern habe ich als Kriterium auch reingeworfen, was wir dann nachher auch nicht reingenommen haben, weil es auch einfach nicht so relevant ist, Anfahrtsweg, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn jemand eine Stunde zur Schule fährt, hat er vielleicht eine andere Perspektive auf Schulleben als jemand, der da direkt daneben wohnt. So, vielleicht ist es dann, ist der gestresster da, hat er vielleicht eher den Gedanken, auch mal sich wegzubewerben und so. Aber das ist einfach nicht das wichtigste Kriterium bei dem Stichwort Diversifikation für dieses Interview, was wir haben wollen. Und das ist auch okay, so.
Ja, es ist lustig, wenn ich ja gerade an meinen Arbeitskontext denke und weiß ich, jemand aus der Firma jetzt sagen würde, ja, wir machen jetzt so Interviews, wir haben 10 Leute und wir haben jetzt hier so Kriterienkatalog von egal wie viele Merkmale, egal wie viele, würde ich sagen, den Katalog kannst du wegschmeißen, weil du hast 10 Leute. Alles, was du als Korrelation dann zuordnest und sagst, ja, guck mal, aber bei 3 von 10, ne, die dieses Kriterium erfüllt haben, die haben das gesagt. Ich sage, ja, cooler Zufall. Who knows? Keiner von uns. Also würde ich halt vorsagen, das ist einfach in der Mengenanzahl die falsche Methode, um nachher dann wirklich so Behauptungen aufzustellen. Es ist eher eine explorative Sache, wo du sagst, hey, guck mal, ich habe jetzt vielleicht hier einen Hinweis darüber bekommen, dass Menschen, die einen kurzen Anfahrtsweg haben, sich darüber beschweren. Jetzt müsste ich aber eigentlich nochmal dann ein bisschen weitergehen, um dann eine Aussage zu treffen, die irgendwie Substanz hat und dann vielleicht auch mal mehr als 10 Leute befragen. Ansonsten hast du nur so eine, das sind einfach nur ganz viele kleine Datenpunkte, die dich vielleicht in irgendeine Richtung gucken lassen können, aber ja, mehr halt auch nicht. Also jetzt im Arbeitskontext würde ich das sofort als Zeitverschwendung abtun, wenn du dann vorhast, solche Aussagen zu
treffen. Ja, ich finde, bei dir klingt es ein bisschen nach quantitativer Forschung und ich finde dadurch, dass es qualitative Interviews sind, also quasi ja schon über Inhalte sozusagen geht, finde ich, hast du ein bisschen mehr als diese Datenpunkte, aber klar, natürlich sind 10 Leute wenig und natürlich, es ist natürlich immer eine zeitökonomische Frage. Diese Leute sind irgendwie 4 Tage bei uns an der Schule, das ist auch nur einmalig, die machen keine Langzeitstudie, die kommen nicht in einem Jahr wieder und gucken sich, ob sich was verändert hat. Das passiert ja alles nicht. Also da, klar, kann man auf jeden Fall vieles dran verbessern. Auch diese 10 Leute werden ja gleichzeitig interviewt, ne? Das heißt, da sitzen 10 Leute in dem Raum, die 10 gleichen Leute sitzen im Raum und da sitzt ein Typ, der die interviewt. Das heißt, da werden ja auch safe irgendwie 2, 3 Leute dabei sitzen, die einfach quasi nichts sagen oder ein Wort sagen. Da musst du ja eben dann auch wieder drauf achten. Jetzt setzt du dann vielleicht den stillen Schüler, der mal endlich dann was sagen kann, dahin, aber dann sagt dann vielleicht einfach auch nichts. Das heißt, dann bringt dir diese Person in diesem Gremium auch nichts sozusagen. Deswegen kann man auf jeden Fall total viel kritisieren, aber ich glaube, das Ziel ist auch eben nicht davon, also wie bei euch in der Arbeit sozusagen, davon dann auf jetzt die ganze Gruppe zu schließen, darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern es geht, glaube ich, eher sozusagen Vertreter von gewissen Communities, von gewissen Gruppen sozusagen, die Möglichkeit zu geben, etwas zu äußern, aber nicht jetzt zwingend nur für diese Gruppe zu sprechen. Ich glaube, das wäre ein falsches Zeichen zu sagen, so, du hast jetzt die Stimme für deine Gruppe, was auch immer du dich zuordnest, Gruppe der alleinerziehenden Gruppe der, weiß ich nicht, Jungs, Mädels, wie auch immer, sondern es geht ja nur darum, dass die halt Fragen stellen und du dann quasi die Chance hast zu sagen, ja, ich könnte da mehr partizipieren. Wenn die alle keinen Bock haben, dann ist das so. Dann können die auch einfach sagen, ja, nee, ist mir egal. So, das ist nicht die große Wissenschaft. So, das muss man wirklich sagen.
Nee, vor allem, weil oft, das ist so meine Erfahrung, oft hast du halt eine Person oder einen Repräsentant ja immer von irgendeiner Gruppe, die du dann geformt hast und die Person erzählt dir irgendwas. Und irgendwann merkst du, das ist eher so ein Einzelfall, das ist so ein persönliches Ding. Genau sein, ja. So, und das ist halt super, super gefährlich, wenn du dann anfängst halt, also ich finde es halt super gefährlich, wenn du dann aber sagst, hey, guck mal, wir haben gelernt. Und das ist natürlich das zu tun, weil du hast ja diesen Aufwand betrieben und du hast jetzt diese Information eingeholt, dass du sagst, aber guck mal, Alleinerziehende haben dieses Problem. Mhm. Und versuchst das, also selbst wenn du nur selbst wenn du sehr präzise formulierst, wem auch immer du redest, diese Person kann den Eindruck bekommen, dass, oh, Alleinerziehende haben dieses Problem, das ist allgemein der Fall und deswegen müssen wir was dagegen tun. Und das führt dazu Handlungen, die vielleicht komplett irrelevant sind, weil es halt ein Einzelschicksal ist in dem Fall und du eigentlich sagen würdest, nee, das betrifft nur diese eine Person so und nicht die Allgemeinheit der Menschen, die irgendwie alleinerziehend sind. Und
das ist unser Vorteil so ein bisschen, halt, dass es halt 10 Leute im Raum sind und wir kriegen ja gar nicht, also und die Ergebnisse sind ja nicht so, der Alleinerziehende hat das und das gesagt, sondern die Schüler sagen das und das und das.
Ach so, die Gruppe.
Das heißt, ne, das heißt, da wird so eine Einzelextremmeinung im Zweifel, vermute ich mal, also wenn die einigermaßen ordentlich arbeiten, ja auch quasi rausradikalisiert so ein bisschen. Das muss, hoffe ich, denen zutrauen zu können, dass die dann sagen können, ja, okay, da sagt jetzt jemand, ich fahre 3 Stunden zur Schule mit Bus und Bahn, das ist aber nur nicht mal 0,1% der Schülerschaft. Das ist jetzt nichts, was wir in unserem Bericht am Ende schreiben. Da könnte das ein Vorteil sein, dass da eben 10 Vertreter der Schülerinnen quasi sitzen, um diese Extremmeinung so ein bisschen abzudämpfen. Aber klar, wenn die nachher, also wir kriegen ja nachher nur den Bericht von denen sozusagen. Wenn die eine Extremmeinung hochgewichten und das dann Feedback geben, die Schüler fordern mehr, whatever, dann denken wir erstmal, naja, alle 10 oder viele der 10 haben das irgendwie sich gewünscht, weil die alle im Raum saßen und dann zumindest nicht da widersprochen haben. Deswegen haben wir auch vorher schon gesagt, dass wir mit diesen Ergebnissen einfach dann weiterarbeiten müssen. Wir können da nicht einfach sagen so, jo, wir haben jetzt da Ergebnisse und das danach richten wir jetzt komplett unsere Schule aus, sondern eher, cool, wir haben jetzt da vielleicht einen blinden Fleck aufgedeckt, jetzt gehen wir als Schule hin und forschen da mal nach und nehmen uns mal Zeit, über das nächste Jahr das zu evaluieren und zu gucken, weil ich glaube, dass für mehr kann man die QA dann eben auch nicht gebrauchen. Die werfen vielleicht was auf, du guckst dann, also wie du richtig sagst, man neigt dann, glaube ich, dazu, panisch zu werden und zu sagen, da und da und da haben wir Themen, aber dann erstmal durchzuatmen und zu sagen, okay, das sind mögliche Themen. Jetzt gucken wir diese Themen mal rein und fragen mal wirklich, ob das Themen sind. Und dann werden sich nachher vielleicht ein, zwei rauskristallisieren, die wirklich relevant sind und dann arbeiten wir mit denen weiter. So vermute ich, hoffe ich, dass wir damit umgehen. Aber ja, man kann vieles kritisieren.
Das heißt, Lehrer selbst, also die Lehrer an der Schule sind dann selbst erstmal die Zielgruppe dieser Ergebnisse und nicht, oder wer kriegt diesen Report am
Ende? Die Schulgemeinschaft, sagt man. Das heißt, der Schulleiter, die Schüler, die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer und halt der Dezernent sozusagen. Und das heißt, das haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, der Worst Case ist quasi, wenn das jetzt ein katastrophaler Bericht wird, dann kommt der Dezernent der Schule und sagt, also der Chef vom Schulleiter quasi, sagt dann so, hier, nächstes Jahr, Fokus das und das, hier macht mal Fortbildungsangebote, guckt mal, dass ihr das hinkriegt, ihr kriegt vielleicht noch einen externen Berater dazu, der euch hilft auf diesem Weg und dann macht mal. Natürlich hat keiner Bock, diesen Mehraufwand zu haben, dass da jemand kommt und dann einen kontrolliert, aber so verkacken kann man, glaube ich, fast nicht. Also ich glaube, wir würden alle spüren, wenn es so schlecht läuft, ehrlicherweise. Deswegen wird da am Ende ein relativ normales Bild rauskommen. Jeder weiß, Schulen sind nicht perfekt. Irgendwie, da wird wahrscheinlich, keine Ahnung, Digitalisierung oder diese großen Sachen, Unterrichtsmanagement oder solche Sachen werden dann rauskommen und dann werden wir halt wahrscheinlich irgendwie Fortbildung machen zu Classroom Management und wie man besser Methoden einsetzt und dann haben wir unseren Dienst getan, alles ist okay. Deswegen ist es, finde ich, viel wichtiger, diese Punkte wie zum Beispiel, fühlt sich jeder einigermaßen gesehen, kann jeder irgendwie da mitreden, fühlt sich jemand ausgeschlossen aus der Schulgemeinschaft oder so, finde ich viel spannendere Themen als, ist jetzt der Unterricht gut, weil was heißt gut, wie viel können die wirklich beurteilen von, die haben halt 3 Tage jetzt in dieser Schule beobachtet, wo die Lehrerinnen und Lehrer eh irgendeinen Unterricht machen, den sie wahrscheinlich sonst auch nicht machen würden. Deswegen viel an dieser ganzen Untersuchung ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, also nicht so super aussagekräftig, aber man kann so 2-3 Sachen, glaube ich, draus ziehen und mehr ist es eben auch nicht.
Das war jetzt zugehörig zur Schülerrat? Nee,
Steuergruppe, das war Steuergruppe.
Oder wieder noch, okay, das ist die Steuergruppe, okay.
Jetzt kommt der witzige Part zur Schülerrat. Das ist jedes Jahr wieder eine spannende Veranstaltung. Das ist quasi das, wo Schülersprecherinnen und SV-LehrerInnen und alle möglichen Gremien besetzt werden, Fachkonferenzen und so weiter, wo die gewählt werden. Und wir hatten wieder das große Vergnügen, dass dieses Jahr sich ein Spontankandidat aufgestellt hat als Schülersprecher. Und das, glaube ich, auch eine relativ knappe Nummer war, dass er quasi so spontan Schülersprecher geworden wäre. Aus der, glaube ich, 10. Klasse oder so. Und das war so witzig, weil um mich rum saßen so ein paar 9er, 10er und so. Und ich habe das Gefühl, die haben an diesem Tag sehr viel über Demokratie gelernt. Ganz unbewusst, ganz passiv quasi. Weil der Typ kam halt nach vorne und hat irgendwie so gesagt, yo, ich will gar nicht Schülersprecher werden, aber wenn ich gewählt werde, dann gibt's kein Gendern mehr an dieser Schule. Ende. So. Und da natürlich so die coolen Jungs aus allen kleinen Richtungen, so ein paar 7er, ein paar 6er, so, yeah, so applaudiert und so. Und allein damit, ne, oder da stehen unsere beiden Schülersprecher, die es gerade sind, ne, und die dann so sagen, ja, wir haben bis jetzt das und das erreicht, das und deswegen würde ich es gerne machen, da setzen wir uns gerade für ein, jetzt geht es gerade darum, eine Klassenfahrt für die 10er vielleicht zu ermöglichen und so weiter und so fort, weißt du, so konstruktive Sachen irgendwie. Und die verlieren fast gegen diese Aussage sozusagen. Und dann waren, und am Anfang, natürlich in mir pocht dann immer das Herz, weil ich dann denke, Gott, nicht nochmal ein Jahr mit jemandem, der noch nie vorher in der SV war. Also, ne, muss ich dir so vorstellen, das ist halt so, wie wenn sich jemand dann auf einmal für ein politisches Amt quasi bewirbt, der halt vorher noch nie irgendwas mit Politik gemacht hat und nie irgendwo mitgearbeitet hat. Weil ich dann auch so zu ihm gegangen bin und war so, jo, du weißt, dass du da mittwochs der 7. Stunde Zeit haben musst, du weißt, dass du montags abends um 18 Uhr zur Schulkonferenz musst, du weißt, dass du donnerstags nach der Schule um 16 Uhr da musst. Und er war so, nee, das weiß ich gar nicht. Ja, okay, keine Ahnung, mal gucken, weiß ich nicht. Also es war so, man hat so gemerkt, okay, das ist einfach wirklich nur ein Witz, so. Aber trotzdem muss es dann irgendwie sowas aushalten irgendwie. Und wenn es geworden wäre, wäre es halt so. Und wir hätten halt keine Möglichkeit gehabt sozusagen. Und diese Person hat sich quasi dann fast bei jedem Amt sozusagen nach vorne bewegt. Und wir hatten halt Kursstunden, das heißt, es ging eine Stunde lang, dieser Schülerrat, nur anstatt anderthalb Stunden. Und du musst halt für jede fucking Fachkonferenz zwei Leute wählen. Das heißt, irgendwie allein schon wahrscheinlich 20 Wahlen für die Fachkonferenzen, dann 6 Leute für die Schulkonferenz, 4 für Steuergruppe, bla bla bla. Also mega viel langweiliges Gewähle. Und eigentlich will da jeder auch schnell raus und damit schnell hinter sich bringen. Und wenn natürlich dann bei jeder Abstimmung jemand nach vorne kommt, der das Mikrofon sich schnappt und das genießt, quasi so ein bisschen ins Mikrofon zu reden, um so ein bisschen, keine Ahnung, dann irgendwie zu sagen, ja, wählt den anderen, ich bin nur hier zum Spaß und so. Und dadurch quasi jede Abstimmung in die Länge zieht. Das war eine große Probe, weil witzigerweise, also das Spannende war, er wurde trotzdem nie gewählt, weil trotzdem quasi der Raum gecheckt hat, okay, also spätestens auch nach der zweiten, dritten Aufstellung so, ja, okay, nee, das macht, also ist einfach weird irgendwie, was da gerade passiert. Aber ich habe mich jetzt halt dazu zwischengefragt, also oder, um mich rum waren die auch so, ah ja, so funktioniert es mit Trump in Amerika und so. Also, dass du auf einmal da jemanden hast, der einfach nur in irgendeiner Form polarisiert und allein durch das Polarisieren quasi Aufmerksamkeit und Stimmen auf sich zieht. Und wenn sich dann auch die Stimmen für die, sage ich mal, konstruktiven Leute sozusagen, jetzt in dem Fall, kann ich will es nicht einfach mehr übertragen, aber dann verteilt, also nach dem Motto, passende Person A, B, C, D, sagen wir jetzt einfach mal, und es gibt die unpassende Person E, jetzt aus meiner Perspektive. Dann teilen sich vielleicht die sinnvollen Stimmen auf die ersten 4 Personen auf, die kriegen alle 4 Stimmen und Person E kriegt dann aber vielleicht 7 Stimmen, weil die witzigen Gagboys sich quasi auf den festlegen und dann kriegt er auf einmal sozusagen vielleicht alle Ämter. Und das hat, finde ich, nochmal sehr vor Augen geführt, wie Demokratie eben auch funktionieren kann und was es für Probleme eben dann geben kann für so eine Demokratie. Wenn man jetzt quasi unterstellt, die Person würde das nicht gut machen. Natürlich kann man auch sagen, hey, pass auf, wenn die Person ins Amt kommt, kann das sein, dass es voll gut funktioniert und Vorurteile, bla bla bla, absolut. Aber fand ich trotzdem eine spannende Beobachtung, dass man das auch nicht verhindern kann, wenn Leute einfach Bock haben, so demokratische Wahlen einfach zu blockieren, verhindern und so weiter und so fort. Das ist einfach.
Er hat es ja nur verzögert. Also jetzt hat
nur naja, das Problem, genau, das Problem ist aber dann, also ne, wenn man es jetzt überträgt, die Fünfer mussten immer in die Mittagspause, so, weil die haben sonst keine Mittagspause. Das heißt, dann sind die ersten Fünfer mussten dann gehen. Die konnten man nicht weiter festhalten, sozusagen. So, ne? Und auf einmal wird die Gruppe an Wählenden, die eigentlich vielleicht sich beteiligen wollen, geringer, weil externe Zwänge dafür sorgen, dass sie quasi gehen müssen. Und so, ne? Und ne, Fünfer, die sind dann so, ich verpasse dann meinen Unterricht, ich muss jetzt gehen. Und dann so, nein, ich habe der Lehrer Bescheid gesagt, aber bitte, ich möchte jetzt gehen. Und so, ja, okay, dann geh bitte jetzt in die Mensa, so ist was. Das heißt, diese Verzögerungen führen im Zweifel dann schon, also im Zweifel können die halt zu Veränderungen der Ergebnisse quasi führen. Und das finde ich schon ganz spannend. Das war niemals sein Ziel. Ne? Also das war jetzt nicht das Ziel davon. Es war einfach nur irgendwie so unbewusst, keine Ahnung, es ist einfach so mitgelaufen. Wahrscheinlich einfach Gag und keine Ahnung was. Aber fand ich dann spannend als jemand, der ja da so ein bisschen zumindest dann das Sagen hatte in irgendeiner Form, weil ich ja dann der SV-Lehrer sozusagen da war, ist mein Gehirn so rotiert und war so, wie geht man damit um? Kann man das irgendwie verhindern? Aber wenn man das verhindert, ist das ja super undemokratisch und muss das Demokratie einfach aushalten? Im Fazit war ja, natürlich. Und das ist aber auch nicht immer so geil. Also finde ich, also ganz persönlich jetzt einfach nur, ne? Das, ne? Ja, natürlich willst du mit Leuten arbeiten, du das Gefühl hast, hey, die können was machen und die kriegen was hin und die Vergangenheit hat schon so häufig gezeigt, wenn dann quasi solche Gag-Wahlen passieren, die Leute kommen einfach nicht, sind unzuverlässig und so weiter und so fort. Wie gesagt, es kann immer Gegenbeweise geben, aber deswegen willst du ja, also du willst es nicht verhindern, du willst es nicht steuern oder sonst irgendwas, aber du bist halt schon persönlich. Weißt du, das nächste Jahr wird einfach scheiße, wenn da jemand gewählt wird, der einfach unzuverlässig und nervig ist sozusagen. Und ja, wenn sich auch jemand dann eben bewusst hinstellt und sagt, ich will das gar nicht werden, aber, oder so, da kannst du trotzdem nichts machen. Und das hat mich so ein bisschen, also ich war ein bisschen verzweifelt.
Ja, ich meine, im Grunde genommen hättest du ja dann sagen können, okay, bevor jetzt die Wählerschaft quasi sich was sich verzieht in die Pause oder bevor das Ergebnis dadurch auch nochmal verzerrt wird, ist okay, dann machen wir jetzt hier einen Cut und es muss eine neue Runde geben, so wo alle wieder da sind. Dann, ne, so hättest du das Problem.
Ja, das da nur, also da gibt es diese andere kleinen nervigen Probleme, nur um es nur kurz reinzuwerfen. Nächste Woche Klausurphase, Kursfahrt. Es hätte keinen Termin gegeben in den nächsten 3 Wochen und wir hätten quasi bis dahin wählen müssen, so ein bisschen. Also das haben wir vorher schon überlegt und leider gab es quasi keinen Termin. Das sind so diese ganz normalen Vorgaben, die jetzt einfach erschweren. Aber das wäre ein Notfallplan gewesen.
Ja, oder halt sowas wie, das Leute, die sich zur Wahl stellen müssen, das vorher, also bevor diese Sitzung stattfindet, das quasi einreichen müssen. Dann hast du so limitierte Sprechzeit, so wie man das so kennt. Ne? Jeder hat eine Minute maximal. So kann man das irgendwie so moderieren, dass du halt auf jeden Fall den Rahmen irgendwie einhältst und was immer noch nicht zum Ergebnis ändert, wenn er trotzdem sagt, hier, ich will das nicht machen, aber ich ändere das Gendern und alle finden es geil, dass die Person halt im Amt, ob du willst oder nicht. Ja.
Und das ist, finde ich, spannend zu beobachten, weil das immer so ein bisschen die Politik halt im Kleinen eben zeigt. Und ja, auch viel zeigt von dem, was gerade, was man so sieht, ne? Also wenn da irgendwie die Meinung ja vollkommen in Ordnung, also ich will ja gar nichts gegen die Meinung sagen. Und wenn man damit genug Leute zieht, ist ja cool. Das Problem ist nur, dass du dann mit einer Meinung zu einem Thema, das ja auch ändern willst sozusagen, aber was kannst du noch und machst du noch? Und das Amt ist ja quasi mehr als, ich setze einen Schalter um und ab jetzt wird einfach in jeder Ansprache der SV nicht mehr gegendert. Fine thing sozusagen, wenn da genug Leute für sind, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber diese ganzen anderen Sachen nimmst du quasi dann nicht wahr oder machst du nicht oder willst du nicht oder kannst du nicht, ist natürlich dann ein Problem. So, ne? Und es ist halt so, wie wenn jetzt die SPD ihren Fraktionsvorsitzenden wählen würde und dann komme ich als jemand, der nicht in der Partei ist und sagt, ja, ich mach das jetzt und dann werde ich auch noch fast gewählt. Das ist, finde ich, auch immer so. Das ist natürlich auch ein Zeichen dann für alles andere, also dass du sagst, okay, da müssen die Leute, die sich wählen lassen, irgendwie anders präsentieren. Aber dann sind wir genau in dem, was wir gerade in der Politik erleben. Dann versuchen Leute auf einmal mit so catchy Phrases oder keine Ahnung was Stimmen zu kriegen und nicht mehr mit sinnvollen Argumenten. Und das finde ich scheiße, weil eigentlich müsstest du jetzt an unsere Schülersprecherinnen briefen und sagen, das nächste Mal geht ihr hin und sagt so, hey, ich werde euch irgendwie keine Ahnung was bringen, irgendwie bei mir gibt's irgendwie Wassereis in der Mittagspause und wählt mich. Und dann einmal gewählt, fragt eh keine Sau mehr, warum es kein Wassereis in der Mittagspause gibt. Und dann haben wir aber so die Wahl gesichert. Und das ist ja scheiße, dass man anfängt so zu denken, wenn man eigentlich demokratische Prozesse fördern möchte. Und ich habe das Gefühl, da sieht man so ein bisschen das, was eigentlich gerade so passiert ist. So ein bisschen.
Mein Takeaway von diesem von demokratischen Prozessen schon von einer Weile war, dass Demokratie nichts über den Inhalt am Ende sagt. Und oft benutzen wir Demokratie als Wort, was für Werte bestimmte Dinge steht. Genau, wir sind ja eine demokratische Gesellschaft, also sind damit automatisch Menschenrechte gesetzt. Nein, wenn alle sagen, wir killen Menschenrechte, dann sind Menschenrechte weg. Ob es sinnvoll ist oder nicht, aber Demokratie sagt ja eigentlich nur darüber was aus, wie du zu Entscheidungen kommst, wie du zu Regeln kommst, nämlich im Prinzip der Mehrheit. So, und alles andere ist erstmal neutral, aber in unserem Sprachgebrauch haben wir immer so dieses, okay, Demokratie ist automatisch bestimmte Werte und bestimmte gesellschaftliche Normen sind daran geknüpft. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich widerspreche diesen Normen, dann ist so, warte mal, du machst uns Demokratie kaputt. Nein, eigentlich machst du nur, widersprichst du nur den Wertevorstellungen, den Normen, die wir uns als Gesellschaft selbst
aufnehmen. Man könnte natürlich sagen, unsere Demokratie machst du kaputt, weil wir über die Jahre unsere Demokratie mit diesen Werten aufgeladen haben, aber du machst nicht die Demokratie selbst kaputt, sozusagen, könnte man vielleicht sagen. Weil ab wann, sag ich mal, also ne, wenn du jetzt sagst, wenn genug Menschen sagen, für mich bedeutet Demokratie eben mehr als nur das Abstimmungsverfahren, dann ist halt die Frage, ab wann kann man nicht mehr sagen, naja, Demokratie heißt ja eigentlich nur das Abstimmungsverfahren. Wenn alle sagen, Demokratie heißt für uns auch dieser Wert, dann wird es ja auch irgendwann dazu, sozusagen. Oder?
Ja, aber wenn du sagst, unser Wert, aber die Mehrheit hat jetzt einen anderen Wert, dann ist dein Unser über die Zeit halt kleiner geworden. Und deswegen bist du jetzt in der unser Minderheit, in der Werte-Minderheit und musst die Mehrheitswerte dann qualvoll akzeptieren, so wie es vielleicht auch andersrum war. Also,
man würde dann sagen, unsere Vorstellung von Demokratie wirfst du gerade über den Boden, weil meine Vorstellung ist vielleicht, dass dazu die Werte gehören, das und das und das, und die geht hinüber unsere Vorstellung von Demokratie. Nicht Demokratie, sondern unsere Vorstellung. Das würde es halt so ein bisschen feiner machen. Ne?
Ja. Aber spannend. Ja,
das war wirklich, ich hab ganz schön geschwitzt, ey. Und dann wird einer für die Schulkonferenz gewählt, der einfach nur ins Mikrofon brüllt, für die Freiheit! Und man ist so, Okay, du bist jetzt in der Schulkonferenz. Du bist jetzt im wichtigsten Gremium der Schule und stimmst jetzt über irgendwelche Sachen ab. Cool. Und dann sitzt du da als Lehrer und musst das einfach aushalten.
Auf der anderen Seite ist das halt auch ein Learning dann für, wie du auch am Anfang gesagt hast, ne, die Kids, die da saßen, haben viel über Demokratie gelernt, weil viele haben am Ende vielleicht auch gelernt so, ey, warte mal, so läuft das also? Beim nächsten Mal, weil ich mir zweimal wenig wähle.
So. Das Problem ist so ein bisschen halt nur, die sehen halt, also Schule ist so, das ist intransparent oder beziehungsweise die sehen nicht die Ergebnisse der Schulkonferenz sozusagen. Das kriegen die auf normalen Wege überhaupt nicht mit. So, deswegen sehen die nicht die Auswirkungen davon, wenn die jetzt jemanden wählen würden, der nur Bullshit macht sozusagen. Das würden die meisten erstmal gar nicht so richtig raffen. Weil die Sachen, die nach außen kommen von der SV, sind ja so spezielle Sachen wie, die Zehner haben jetzt eine Kursfahrt dann vielleicht, so eine Klassenfahrt. Das sehen ja dann nur die Zehner sozusagen. Die Siebener, die juckt es ja überhaupt nicht. Oder die digitalen iPad-Regeln sind ein bisschen harmloser als die Regeln, die eigentlich die Lehrer gehabt haben wollen. Ja, dann denkst du nicht als Schüler, gut, dass ich Person X gewählt habe, weil die hat sich bestimmt dafür eingesetzt, das kriegt man leider gar nicht so mit. Da könnte man natürlich überlegen, ob man das so transparenter macht und selber mehr veröffentlicht und sagt, hey, wir haben das und das erreicht. Aber dann müssen das auch erst wieder Leute lesen. Und du kennst uns als Schüler, also es liest keine Sau.
Es hat, aber ehrlich gesagt, die Qualität meines Schullebens wurde nicht durch solche Veränderungen wesentlich geprägt. Du hast als Kind in dem Alter einfach andere Prioritäten. Exakt. Da geht es darum, habe ich coole Freunde, habe ich Spaß, ist der Unterricht erträglich? So, ob es dann jetzt iPad irgendwie
total.
Ist halt einfach irrelevant in dem Fall. Also nicht für alle vielleicht, aber aus meiner Perspektive waren solche Sachen halt damals komplett egal.
Ja.
Es gab vielleicht so ein, zwei entscheidende Dinge, sowas dürfen wir in der Mittagspause zum Hit gehen. Das war dann später mal relevant, aber Weil des Tages, Hauptsache, du bist mit deiner Crew, also mit deinen Leuten zusammen und das ist das, was zählt, der Rest ist einfach.
Nur deswegen meine ich, genau wegen diesem Argument meine ich, werden die dann gar nicht so richtig spüren, was jetzt so eine Quatschwahl quasi gebracht hätte oder nicht sozusagen. Das ist ja wie bei Klassensprechern.
Aber damals. Das Gegenteil spüren sie im Zweifel halt auch nicht. Also selbst wenn die den besten Kandidaten hätten, würde er sagen, ja.
Genau, whatever. Das ist richtig. Deswegen, das spürst du dann nur, wenn du Teil des Gremiums bist und dann merkst, Gott, es ist so schrecklich. Ich muss den Laden hier zusammenhalten jetzt irgendwie. Ja, aber es ist ja eigentlich alles einigermaßen gut gegangen. Deswegen ist es in Ordnung, aber
ich hab da meine Stimmzettel einfach gefälscht und wie also, das halt so macht.
Ich sag mal so, gut. Wenn, dann hätte nur ich das, glaube ich, gesagt, weil die sind alle so brav und alle so gut in dem, was sie tun, die da jetzt mitgemacht haben, die das ausgezählt haben. Ich glaube, ich wäre noch der Durchtriebenste gewesen, der gesagt hätte, hups, leider habe ich die Wahlzettel aufgegessen.
Kann ich nicht lesen, ungültig.
Deswegen gut, dass ich daran beteiligt war. Also, es wäre mir schwer gefallen, nicht zu manipulieren.
Wenigstens ehrlich. Ja, absolut. Ja. Was meinst du, wie viele Menschen dann in so einem Wahllokal sitzen und so genau die, und so und diesen Gedanken haben und sich denken, die wissen es alle nicht, aber wenn ich das jetzt zulasse, nein.
Und ich glaube, und ich glaube, dass ich ja schon in mir viele Anteile habe, die eigentlich was Gutes wollen sozusagen, also nicht was Böses tun wollen, so möchte ich sagen. Und trotzdem wäre ich bei sowas von kurz davor, das zu tun. Und jetzt stelle ich mir noch vor, es gibt genug Menschen, die weniger Hemmungen für solche Dinge wahrscheinlich haben. Sehr viele Menschen. Und also will ich gar nicht wissen, wie viel schief läuft.
Dieses Twitter-Meme, so diese Intelligenzverteilung, diese Glockenfunktion und die ganz links und ganz rechts sagen so, nee, wir müssen diesen Prozess wahren, der Prozess ist heilig. Und in der Mitte kommt so mit so ultimativen Theorien und aber wenn ich das jetzt zulasse, das heißt eigentlich, könntest du davon ausgehen, dass 66% plus quasi in diesem Dilemma hängt und nur die ganz smarten, die ganz dummen sich denken, hey, wir sollten einfach die Regeln befolgen, weil das ist das Entscheidende. Ich gehöre zur ganz linken Fraktion, die einfach sagt, ja, aber diese Regeln sind richtig.
Wir machen das. Das ist immer ganz spannend. Das ist generell dieser Spagat halt des SV-Lehrer immer so dieses, ne, eigentlich ist es eine Sache der Schüler und du bist nur so ein bisschen beratend, aber du willst denen auch helfen, großes Unheil zu vermindern, aber du weißt nicht wie. Das ist dann aber auch mal ein bisschen das Spannende daran quasi.
Willst du noch von der Beerdigung
erzählen? Ach so, ja, ich, das ist, deswegen ist es gar nicht so ein trauriges Ding, nur weil ich ja auch nicht da war sozusagen. Den Gedanken, den ich nur dazu teilen wollte, war, dass das ganz spannend war. Jetzt am Freitag war die Beerdigung von Rainer Beckedorf, der quasi mit meinem Ausbildungslehrer damals war im REF, und das war alles ganz schade. Mhm. Aber ich da wieder für mich festgestellt, was wir auch schon mal im Podcast gesprochen haben, also mich berührt das alles immer relativ wenig. Und bei mir übernimmt dann ganz schnell so dieses positive Gedanken, irgendwie zu denken, ach, also ich habe die Woche dann viel an die schönen Sachen gedacht, die wir so gemeinsam erlebt haben, diese Beratungssachen und so weiter und so fort, wo ich viel Unterstützung durch ihn hatte. Und habe gar nicht so dieses krasse Trauergefühl. Das kann man doof finden, wie auch immer, aber darauf möchte ich eigentlich hinaus, dass ich das Gefühl habe, so Tod und Beerdigung sind so hart egozentrische Momente, finde ich. Und das muss man auch Leuten zugestehen. Weil auf mich kamen ganz viele Leute die Woche zu, und ganz viele Schülerinnen und Schüler witzigerweise auch, ob ich denn am Freitag auch, dass ich ja am Freitag auf jeden Fall auf der Beerdigung bin. Und ich war so, nee, ich bin da nicht. Und dann waren die alle so ganz entsetzt, aber also nicht böse entsetzt, sondern waren so voll interessiert und waren so, hä, warum denn nicht? Und dann musste ich mir über die Woche so ein bisschen zusammenlegen, wie ich das eigentlich so verargumentieren kann, dass das nicht so klingt, als wäre ich ein Psychopath. Und gleichzeitig irgendwie vielleicht ein bisschen Verständnis dafür ist. Und für mich habe ich das so dann runtergebrochen auf, dass ich das eben sehr eine sehr eigene Entscheidung finde. Und ich persönlich brauche so eine Beerdigung null für meinen Abschied. So, das gibt mir nichts im Sinne von, ich kann noch mal Tschüss sagen oder sonst irgendwas. Die einzige Sache, die für mich da einen Wert sozusagen haben könnte, ist diese Repräsentationsfunktion für die Family, dass die Family halt sieht, ach guck mal, da sind viele Kollegen, der war doch bestimmt voll beliebt oder keine Ahnung was. Was eine schöne, legitime Funktion ist, die ich aber nicht zwingend erfüllen muss, weil ich die Family eben auch nicht kenne. Und dann überwiegt für mich eher dieses Weirdness-Gefühl, ich bin auf einer Beerdigung von schon einem Freund sozusagen, aber ich kenne da keine Sau. Und dann da Menschen die Hand zu schütteln und dann meinen Beileid auszusprechen, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich dann denke, bist du der Sohn oder bist du der Sohn oder sind sie der Sohn? Man weiß es nicht. Und dann so, ich weiß nicht, das ist für mich, das passt für mich nicht. Das ist nicht mein Konzept von Abschied, Trauer und so weiter. Das kann für die natürlich so sein und für die kann das vielleicht viel bedeuten, dass da so ein Hampelmann wie ich hinkommt, von dem er bestimmt auch mal erzählt hat und der sagt dann, und der ist da und der bekundet sein Beileid. Aber da bin ich, auch wenn ich sonst natürlich versuche, vielen Menschen alles recht zu machen, tue ich das da irgendwie nicht, weil ich finde das da zu persönlich und zu eigen, dass ich nicht nur aus dieser Funktion da quasi hingehe. Und so kann ich es für mich dann irgendwie rechtfertigen und erklären, warum ich da nicht hin muss irgendwie und Punkt. Das ist eigentlich nur so, dass ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe und ich Beerdigung auch irgendwie weird finde. Also ich glaube, es gäbe, so wenn ich jetzt an der Hand kann ich abzählen, gäbe es glaube ich 6 Beerdigungen oder so vielleicht, wo ich das Gefühl hatte, da würde ich wirklich gerne hingehen, weil es mir eine Bedeutung sozusagen gibt. Und bei anderen heißt das nicht, dass ich die Menschen nicht mag und nicht wertschätze oder sonst irgendwas, aber der Beerdigungsprozess an sich mir einfach nichts geben würde. Und das habe ich den Schülern auch immer so gesagt, so, ich glaube halt nicht an irgendeine übernatürliche Kraft in der Form, dass ich weiß, Beckedorf sitzt da oben in den Wolken und guckt jetzt runter und zählt, wer kommt zu meiner Beerdigung und ist jetzt oben im Himmel traurig darüber, dass ich, Max Pelzer, lieber zur Volleyball-AG gehe, anstatt zur Beerdigung sozusagen. Wenn ich an sowas glauben würde, dass ich wüsste, er sieht das noch in irgendeiner Form und ihm gibt es jetzt eine Bedeutung, würde ich das sofort machen. Und ich habe jedes Verständnis für jemanden, der genau so denkt, dann dahin zu gehen. Da ich das aber nicht denke, denke ich halt, die Beerdigung ist halt für die Überlebenden, für die, die hinterblieben sind. Und denen, denen muss ich jetzt gar nicht so viel geben. Und da gucke ich lieber auf mich als Hinterbliebenen sozusagen, der dann sagt, hey, für mich ist das irgendwie so viel feiner. So, weil er kriegt es halt nicht mehr mit. So ehrlich muss ich zu mir sein, nach meiner Glaubensvorstellung, kriegt er es nicht mehr mit und kann deswegen nicht traurig oder glücklich darüber sein, wie ich damit umgehe. Und deswegen geht es darum, wie bin ich glücklich mit dem Umgang damit. Und das finde ich okay. Und ich finde es ganz weird, dass es mir nicht begegnet, aber ich finde es ganz weird, wenn Leute auf Beerdigung oder um Beerdigung rum über andere Menschen urteilen. Dieses, jetzt haben die Blumen dabei, die haben keine Blumen dabei, die sind zuerst aufgestanden, die sind jetzt aufgestanden, der kommt so, warum kommt der so, was hat der für Schuhe an? Und ich mir denke, Leute, das ist doch deren persönliche Abschiedsnummer, dass die Leute da hinkommen, zeigt was. Und das machen die nicht für euch, sondern das machen die für sich im Zweifel. Und ich finde, fände ich weird, wenn Beerdigungen so super judgy Veranstaltungen sind. Ich war oft zu wenig, um das jetzt endgültig beurteilen zu können. Aber ja, das ist so mein Gedankengang dazu.
Wurdest du denn, also gab es denn Momente in dieser Woche, wo Kollegen, Schülerinnen, whatever, irgendwer kam und gesagt, aber das ist doch irgendwie komisch, wie du das machst? Oder
das was? War eher interessiert. Ich hatte das Gefühl, also Kollegen gar nicht. Also die haben eher das so vorausgesetzt, dass ich da bin. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin nicht da. Und dann war Ende. Und die Schüler, die waren irgendwie ganz cool. Die waren dann eher so, darf ich fragen, warum sie da nicht hingehen? Und dann war ich so, ja klar, darfst du fragen. Und dann habe ich es denen erzählt. Und die haben dann irgendwann verständlich genickt, nachdem ich 10 Minuten meinen Vortrag gehalten habe.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade für Menschen, die das halt noch nicht oft erlebt haben oder vielleicht auch gar nicht erlebt haben, dass da auch genau die gleiche Frage in ihrem Kopf so rumschwirrt, so muss ich da hingehen, soll ich da hingehen und ne, so weiter und so fort. Und oft ist das ja so dieser Versuch der Abwägung zwischen, hilft es mir, hilft es irgendwem anderen, und dann ist das so eine moralische Frage, oft auch so nach dem Motto, habe ich da eine Verpflichtung, da zu sein, in irgendeiner Form, und ist es irgendwie gesellschaftlich irgendwie wichtig, dass ich das mitmache oder nicht? Und ich glaube nicht, also wie du gesagt hast, es gibt nicht jede Beerdigung ist gleich. Also es gibt Beerdigungen, da kann man halt sich rausziehen und es ist voll okay. Und bei anderen ist es so, da würde ich halt sagen, ich glaube, es ist halt für viele Menschen dann extrem wichtig, auch irgendeine Form des Rituals zu haben, weil es dann doch unabhängig davon, ob man in irgendwas glaubt oder nicht, aber es ist halt oft dann auch so, wie soll ich sagen, einfach ein interessanter Effekt, den ich mir bei mir selber auch beobachtet habe, ist, wenn du halt irgendwie da bist und dann redet jemand und sagt schöne Sachen und du reflektierst einfach nochmal über die Person und einfach über die Tatsache, dass wir alle irgendwie sterblich sind und so weiter. Das sind einfach so Momente, die kannst du nicht sonst anders haben. Also das ist halt einfach ein interessante Erfahrung, die man so mitnehmen kann für sich und aus der man dann auch dann entscheiden kann, so wie gehe ich persönlich mit solchen Verlusten halt um? Bin ich da jemand, der das mit sich selbst ausmacht im stillen Kämmerlein? Bin ich jemand, der Gesellschaft möchte und das braucht? Und wie du auch richtig gesagt hast, wenn es das so eine Art so eine Abwägung zwischen was bringt es mir, hilft es den anderen, und dann muss man, glaube ich, Einzelfallentscheidungen treffen, jedes Mal aufs Neue. Und
genau.
Ja, zum Glück hatte ich zum Beispiel noch nie so das Gefühl, dass es diese Judgy-Momente gab. Vielleicht weil ich auch irgendwie immer dann im Tunnel war, in meinem Tunnel darauf, für andere Leute da zu sein oder im Tunnel mit mir selber. Und das ist sicherlich ganz, ganz cool, weil ich bisher noch nie die Erfahrung hatte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwer um mich herum macht es gerade schlimmer oder irgendwie. Es waren einfach Leute. Es war einfach so diesen Haufen NPCs, die du einfach nicht wahrnimmst. Die
nur Gang sagen.
Viele kennst du halt auch nicht. Oft, also sowas bei mir halt, das ist einfach gesagt, bist du, keine Ahnung, interessiert mich aber auch nicht. Aber schön, dass du da bist. Hoffentlich hilft es dir. Ja. Oder hoffentlich hilfst du jemand anderem. Ja. Das heißt irgendwie, so jede Person, die da war auch irgendwie in der Regel dann auch, habe ich dann immer so abgehakt als Plus, als positives etwas für die Gruppe, weil aus irgendeinem Grund, entweder für sich selber oder für irgendwie, der da war, hat es wahrscheinlich was gebracht. Aber wenn jemand nicht da war, dann hatte ich auch immer das Verständnis. Weil ich dann auch wusste, entweder geht die Person halt anders damit um und du willst ja auch, dass niemand leidet. Also es gibt ja Menschen, die leiden ganz doll darunter, wenn sie dann Teil eines solchen Rituals sind, und wenn du dann, also willst ja niemanden quasi zu Leid drängen, nur um zu sagen zu können, die Person war auch da. Aber es hat dir nichts gebracht.
Und manche, also so hart es auch klingt, aber manche juckt es wahrscheinlich auch einfach nicht so richtig, weil sie einfach von diesen Ritualen auch einfach nicht viel halten. Das heißt aber ja dann noch lange nicht, dass dann die Person, also das würde ich jetzt gar nicht so auf mich beziehen, ehrlicherweise, weil ich finde, wenn ich mal da war, war es immer in Ordnung bei so Beerdigungen und war irgendwie für manche Leute irgendwie nett. Aber das ist, tut deiner Trauer und dir ja keinen Abbruch, wenn jetzt da irgendwer nicht kommt. Und das ist das, wo ich dann immer denke, warum verfallen Menschen dann in dieses, aber Onkel Herbert war auch nicht da. Wäre auch mal schön gewesen, wenn der mal da gewesen wäre. Der hat ihm ja so viel zu verdanken, der Tante Olga, was auch immer. Und man denkt so, hä, das sind jetzt seine Gedanken? dann kann es dir nicht so, dann kann das alles nicht so schlimm sein. Oder das ist deine Kompensation, vielleicht auch mit diesen Gedanken umzugehen und so weiter und so fort. Und deswegen, ich weiß nicht, es ist. Ja.
Die einzige Herleitung oder Erklärung, die mir einfällt, ist, dass halt es für viele, gerade so Familienangehörige, dann auch irgendwie wichtig zu sein scheint, wie ob die Person ein guter oder schlechter Mensch war. Und ich glaube halt, dass viele halt die Anwesenheit von anderen Menschen halt als Indikator dafür nehmen und sage, hey, guck mal, so viele Menschen sind gekommen. Ne? Die Verstorbene muss ja guter Mensch gewesen sein und hatte so viel Einfluss auf die anderen, die schätzen. Ne? Und ich glaube, das ist so am Ende des Tages steht da vielleicht trotzdem noch diese religiöse Frage der von Himmel und Hölle irgendwie im Raum. So, und so gefühlt, wenn niemand auftaucht, denkst du dir so, fuck, was müssen die alle von dieser Person gehalten haben? Also eher negativ. Aber das ist jetzt Spekulation auf höchster Ebene, daher, who knows.
Und, ja. Das wird es geben für manche. Und den Gedanken habe ich verloren. Anwesenheit, Menschen da. Nee, ist egal. Genau, diesen Indikator, ich glaube, dass er einfach, also genau, darauf ging es hinaus. Das ist halt, das ist ja das Witzige, dass wir dann das so interpretieren, wie wir es durch unsere Brille quasi sehen, weil du weißt ja nicht, sind da jetzt 100 Leute, weil die Person voll geschätzt haben, was dich vielleicht rührt und dir nochmal irgendwie Kraft gibt oder sonst was. Oder du weißt ja nicht, sind da 100 Leute, weil man das halt so macht. Weil man halt zu Beerdigungen geht, ja, wenn man klar, eingeladen wird, sozusagen. Und deswegen ist es, ne, also wir nehmen ja dann auch gerne den Weg, der uns gerade am ehesten passt, sozusagen. Ne? Wenn wir selber irgendwie gerade uns eher danach fühlen, zu sagen, ja, guck mal da hinten, die habe ich noch nie gesehen, die sind gerade vielleicht eh nur hier, weil man das halt so macht. Und je nach dem anderen Kontext, den du selber vielleicht fühlst, denkst du dir so, ach, guck mal, selbst die kenne ich gar nicht und die sind hier. Das muss ja dann irgendwie ein tolles Zeichen sein. Und das finde ich halt so spannend, wie wir da, also wie Menschen dann in diesen Kontexten so unterschiedliche Brillen irgendwie aufhaben, was aber ja völlig natürlich ist, weil gerade für die hart betroffen sind, die sind ja da in der totalen emotionalen Achterbahnnummer sozusagen. Die müssen irgendwie funktionieren, müssen so eine Beerdigung planen, whatever. Und also denen würde ich da ja nie irgendeinen Vorwurf machen. Die dürfen da auch sein, wie sie wollen. So, das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur ich finde, bei so einer Beerdigung darf auch eben dann in einer gewissen Form, im gewissen Rahmen jeder auch sein, wie er will. So, ne? Und fand ich irgendwie ganz, waren so ein bisschen Gedanken, wo ich auch noch wirklich gemerkt habe, ja, ich glaube, so Beerdigungen, also der Tod natürlich nicht, so Tod macht einen traurig, also macht auch mich traurig in einer gewissen Form, für eine gewisse Zeit, je nachdem. Aber so die Beerdigung selbst, wie gesagt, ich glaube, ich kann das an zwei Händen abzählen, wo eine Beerdigung mir persönlich irgendwas geben würde, wenn überhaupt zwei Hände, sozusagen. Weil sonst ist, wie du genau gesagt hast, sonst wäre es eher dieses, ich gehe mit für Person XY. Wenn da jetzt zum Beispiel jemand jetzt gesagt hätte von Schülern so, hey, ich würde da gerne hin, aber ich fühle mich irgendwie, ich will da nicht alleine hingehen, würde ich sofort sagen, ja klar, komme ich mit dir da hin. Ich habe ja nichts dagegen. Also ist ja nicht so, als würde ich da nicht hinwollen in irgendeiner Form oder so, sondern es ist dann nur eher, dass es halt, solange es für mich eine persönliche, selbstgesteuerte Entscheidung ist, brauche ich es nicht machen. Sobald andere Faktoren dazu kommen, wie Kollegin XY hat Sorge, dass sie das irgendwie nicht gut aufnimmt, so, dann will ich natürlich sofort zum Support mitgehen, weil dann geht es ja weg von diesem, es geht jetzt nur noch um mich, hin zu, okay, jetzt gibt es halt auch irgendwie ein paar andere und dann ist es okay für mich.
Ja.
Yes. Das sind meine Punkte. Was geht bei dir?
Nichts, was jetzt die Stimmung, beim nächsten Mal.
Alles klar.
Nichts Wichtiges, aber deswegen, alles gut. Easy.
Gang.
Ich gucke jetzt TikTok die
ganze Zeit. Nice. Ich bin heute Abend bei der, beim Kölner Bullermeisterschaftsfinale. Nicht zu mitmachen natürlich, aber zu gucken ab 18 Uhr. Das ist schon ganz cool. Ja, kommt auch mit.
Welchen Rang hast du jetzt gemacht am Ende?
Ich glaube 73 oder so. Um das realistisch zu sagen, ich glaube von 850, aber von denen haben wahrscheinlich auch 300 ihre Karte nicht mal abgegeben sozusagen. Das heißt, wahrscheinlich von, ich würde sagen, keine Ahnung, 400 seriös Teilnehmenden vielleicht. vielleicht sagen wir mal 200 seriös Teilnehmenden, ehrlicherweise, vermute ich mal, keine Ahnung.
Immer noch besser als der Mittlerste.
Genau, es ist voll okay. Es ist für das, was es war, es ist vollkommen okay. Für das, was ich mir so vorgenommen habe, war es voll in Ordnung.
Mhm, ja. Nice. Coolio, viel Spaß dabei.
Dir viel Spaß morgen in Holland.
Danke, tschüss. Balance.